Kropfheim, Ausgabe Nummer 473. Wir schreiben den 3. Dezember 2021. Mein Gast heute Abend ist Wladislav Raab und es geht um UFOs. Wie bei jeder Live-Sendung gibt es auch wieder den Live-Chat, den Crop.com. Einfach auf die Website von Crop.fm gehen, cropfm.at, cropfm.at und dann auf den Button klicken, der schon blinkt, in freudiger Erwartung auf all die Fragen, die da kommen werden, auf die ich niemals kommen würde. Und natürlich gibt es auch die Skype-Leitung und wenn jemand zum Beispiel irgendeine sonderbare Beobachtung gemacht hat, auf die er sich keinen reinmachen kann, Wladislav Raab ist der Richtige, dem kann man das erzählen. Zu dieser Sendung gibt es eine Website und auf dieser Website ganz viele spannende Dinge, die da zu diesen Sendungen passen, die da gespielt werden. Hintergrundinformationen, Links, Informationen zu den Gästen, ihre E-Mail-Adressen. Zum Beispiel, ich kriege immer wieder Anfragen über, wie man jemanden erreicht. Einfach ins Archiv gehen, auf den Namen klicken und eigentlich fast alle geben da ihre E-Mail-Adresse an. Wenn nicht, dann wollen sie auch keine E-Mails kriegen. Ein Link auf die Website gibt es natürlich von diesen Gästen auch, etc. Übrigens, die E-Mail-Adresse von Heinrich Kusch war veraltet. Die habe ich dann vor ein paar Wochen erneuert. Also, falls keine Antwort kommt, Mail einfach noch einmal schicken mit der E-Mail-Adresse, die jetzt angegeben ist. Ja, und natürlich gibt es dort auch ein Archiv, ein vollständiges Archiv, fast vollständig, mit weit über 460 Sendungen. Man kann sie runterladen oder online hören und natürlich kann man sie auch verlinken, weitersagen. Je mehr hören, desto interessanter ist es. Und natürlich auch den CropFM Spendenbutton, den orangen Button mit dem Herz, den findet man auch auf der Startseite von CropFM. Ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Doch Biomarker auf der Venus, diese Frage stellt ein Artikel erschienen auf Grenzwissenschaft aktuell. Ein Jahr nach der Bekanntgabe des Nachweises des potenziellen Biomarkers Phosphin in potenziell lebensfreundlichen Schichten der Venusatmosphäre ist die Entdeckung weiterhin wissenschaftlich umstritten. Einige Mitglieder des ursprünglichen Teams haben nun neue Daten vorgelegt, die die ursprüngliche Entdeckung und Interpretation des Phosphinsignals als potenzieller Biomarker einmal mehr stützen. Und ja, mehr davon auf der Website Grenzwissenschaft aktuell von Andreas Müller. Und im Archiv von CropFM findet sich natürlich auch ein CropFM-Spezial mit dem russischen Weltraumforscher Dr. Leonid Xanfomality. Ich habe, glaube ich, schon öfter darauf hingewiesen. Der war ja der Prime Investigator auf den Kamerainstrumenten, also auf dem Kameras einfach, die damals Mitte der 70er Jahre auf der Venus gelandet sind, die Venera-Missionen. Und dort soll ihm ein Tierchen vor die Linse gekrochen sein. Erzählt er alles in diesem Interview. Und ja, vielleicht gibt's Leben auf der Venus. Who knows? We'll be right back. ein passend zur Sendung natürlich ein Leserbrief ans UFO-Skriptorium zum Hallertauer Licht. Dazu gab es auch schon einmal eine Sendung, eine eigene mit Wladislav Rapp. Und das ist übrigens die 10. heute, ein Jubiläum. Und ein Hörer dieser Sendung und im Speziellen der Sendung über das Hallertauer Licht konnte dieses Phänomen offenbar vor einigen Jahren selbst dokumentieren und hat sich dankenswerterweise an Wladislav Rapp gewandt, um ihm und somit allen Leserinnen und Lesern des UFO-Skriptoriums davon zu berichten und das sogar mit Fotodokumentation. Also er hat auch geschafft, die Lichtlein einzufangen oder zumindest eines davon. Sehr spannend und hier auch gleich der Aufruf, wann immer jemand interessante Beobachtungen in Sachen UFO macht, ist er, oder UFOs, ist er bei Wladislav genau an der richtigen Adresse. Also bitte meldet euch bei ihm. Die E-Mail-Adresse findet ihr im Gasteintrag. Einfach auf seinen Namen klicken und dann runter scrollen und dann ist dort seine E-Mail-Adresse und Gelegenheit, ihm was zu erzählen, gibt es aber übrigens auch jetzt gleich, wenn nämlich Wladislav Rapp live auf Crop FM zu Gast ist. Und hier geht's jetzt gleich weiter mit Wladislav Rapp und der Frage UFO, Quo Vadis? Wladislav Rapp muss man auf dieser Sendung nicht mehr groß vorstellen, aber dennoch, er ist unter anderem der Verfasser des großartigen Blogs UFO Skriptorium und er ist heute zum 10. Mal live zu Gast bei mir auf Sendung. Hallo Wladislav.
Hallo Tarek. Wie üblich, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir jetzt schon 10 Sendungen haben. Ich grüße natürlich auch alle Zuhörer und die Leser meines Blogs, die hoffentlich jetzt hier auch da mitlauschen.
Oh ja, werden sicher einige dabei sein. Nehme ich an, hoffe ich. Und 10. Sendung heute. Wahnsinn, oder? Wie die Zeit vergeht. Ich weiß nicht, wann haben wir die erste gehabt? 2008, 2009, irgend sowas?
2010, glaube ich. 2010, ja, genau, 2010.
Ja, und hier, also als ich im Jahr 2000 diese Sendung begonnen habe, hätte ich mir eigentlich nicht gedacht, dass ich in 20 Jahren noch immer da sitze und mich frage, was zum Henker mit diesen UFOs eigentlich abgeht, also was da eigentlich dahinter steckt, aber hier sind wir, ne? Und die Frage ist, werden wir in 20 Jahren noch immer, ich meine, hoffentlich können wir es gesundheitlich, aber da sind wir ja schon beide über 70, ne?
Aber, ja, da sind wir dann schon beide über 70, aber noch lustig.
Na, hoffentlich doch. Aber werden wir dann noch immer da sitzen und uns am Kopf kratzen und sagen, hä? Ich meine, wird dir das eigentlich manchmal, wurde dir das schon langweilig, das Thema einmal?
Ja, ich meine, dass das Problem ist eben halt, das ist so, ich war ja damals in der Münchner UFO-Gruppe und wir hatten damals eben halt einen Mathematiker, der sich ja mit der UFO-Thematik dann beschäftigt und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass er mal gesagt hat, dass also er hat sich ja selber auf wissenschaftlicher Basis ja mit dem UFO-Phänomen beschäftigt und er hat halt festgestellt, dass die Abläufe eigentlich immer die gleichen sind, auch wenn man das jetzt sagen wir mal so projiziert oder reflektiert dann in die Vergangenheit hinein, sind die Abläufe eigentlich immer identisch. Und das habe ich bei meinen eigenen Recherchen auch wirklich festgestellt, dass das UFO-Phänomen an sich eine kontinuierliche Wiederholung des Immergleichen ist. Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da habe ich aber ganz was anderes eigentlich gesucht auf meinem Blog. Also mein Blog hat ja oben also eine Suchfunktion, da kann man Orte eingeben, da kann man Objekte eingeben, alles Mögliche. Und da habe ich dann nach einem Ort gesucht, allerdings dann im Zusammenhang mit diesen David Paulides vermissten Fällen. Und da war es dann eben halt dann so, das waren zwei UFO-Sichtungen. Also mache so Rezensionen bei mir auf dem Blog. Und das waren dann eben halt dann so zwei UFO-Sichtungen, die in der gleichen Stadt stattfanden, auch im gleichen Bundesstaat. Da war es dann eben halt dann so, dass sogar die Anflugrichtung, und zwar ein zylindersförmiges Objekt, das kam aus einer Richtung, flog dann eben halt, also zirkulierte um diesen Privatflieger dann herum und flog dann wieder davon. Und das Ganze hat sich dann innerhalb von 20, 30 Jahren eben halt dann wiederholt. Und weil wir bei der Paulides-Geschichte sind, also ich gehe da nur ganz kurz nur mal rein. Es gibt ja jetzt einen recht guten Kanal, den werde ich mal separat eben halt dann auch mal verlinken bei uns im Forum, also im Forum von Crop FM. Und der weist dann eben halt dann wirklich nach, dass er recherchiert übrigens besser als Paulides, das ist das Kuriose, ja. Der findet ja dann noch mehr Fälle. Und da ist es halt wirklich so, dass es dann, was weiß ich, 1924 ist halt ein kleiner blonder Junge im Alter von 3 Jahren verschwunden und er lag da eben halt dann oben auf einem Felsen. 1967 ist ein kleiner 3-jähriger Junge blond verschwunden, der lag auf diesem Felsen. Und im Jahr 2004, naja, man kann sich so ungefähr vorstellen, worauf ich hinaus will, ein 3-jähriger Junge verschwindet, liegt auch genau auf dem gleichen Felsen. Und das ist eben halt dieser fast schon mechanistische Aspekt im UFO-Phänomen, macht es langweilig. Und ich habe ja gesagt, also als die Sache mit Elizondo und FZAP und ATIP kam und mit Harry Reid, dem Nevada-Senator, der ja praktisch der Generator hinter dem Ganzen war, bin ich ja wirklich ausgestiegen, habe mich dann ja mit Seeungeheuern beschäftigt. Das Paradoxe war, weil ich mich ja...
Stimmt, da waren dann viele, viele andere Themen in der Zwischenzeit. Wir haben ja auch viele andere Sachen, Gott sei Dank, auch behandelt, ne?
Ja, aber es war, wie gesagt, erst vor kurzem, also vor 3-4 Monaten habe ich dann angefangen, mich mit Seeungeheuern zu beschäftigen und naja, gut... Wie es halt immer ist, wenn ich irgendwo einsteige, ist es halt so, dass dann diese merkwürdigen Seeungeheuer dann also sehr merkwürdig sind. Da fallen plötzlich die Motoren von den Booten aus. Oder ich kann mich an ein Beispiel erinnern, das war eine russische Dokumentation. Da war es dann so, das war der Fischer mit seiner Frau und Kind. Die haben halt Camping gemacht, also nicht Camping gemacht, die haben haben sich da halt zum Essen da auf dem See dann halt dann getroffen und sind von irgendetwas gerammt worden, was also wirklich so massiv war, dass die da alle durcheinander gepurzelt sind. Und das war jetzt also nicht irgendwie ein Fischerboot, so ein kleines, sondern es war halt richtig aus Stahl, wie man sich das vorstellt, so mit riesigen Netzen und sowas. Und das Ding lag dann auf dem Trockendock und hatte eine riesige Delle. Ja, und ich meine, was ist in einem russischen See, was... Ja, es gibt diesen Catfish, dessen deutschen Namen ich mir nicht merken kann, ja. Und dann gibt's da vielleicht noch was weiß ich halt, was da halt dann noch so rumschwimmen kann. Aber es ist halt wirklich erstaunlich, dass das eben halt dann wieder in diese Richtung dann hineingeht, wobei wir jetzt dann tendenziell wieder fast schon in das Zetka-Projekt mit hineingehen, ja. Ich sehe schon, das fängt schon jetzt schon an, hier zu rotieren, ne?
Ja, also. Wobei, wenn sich die Dinge immer völlig gleich abspielen, das macht es ja nur noch viel stranger. Also es ist ja noch viel weniger erklärbar. Also
ja, es ist ein Mechanismus.
Irgendein übergeordneter Mechanismus, der sich auf verschiedenste seltsame Arten äußert. Mal ist es ein Ungeheuer, mal ein UFO oder wie?
Ja.
Ja, aber was ist das? Ich meine, ja, das ist... Das macht die ganze Sache nicht einfacher. Ne? Und du hast jetzt schon erwähnt, oder überhaupt nicht einfacher, 4-11. Mhm. Du hast mir dann im Vorgespräch gesagt, ach, das ist ja alles schon geklärt. Oh, ach so.
Ja, da möchte ich nochmal insistieren. Ja, das war ja der Stand unseres letzten Gesprächs, das war am Samstag. Und ich meine, es ist ja wirklich so, was bei mir, was mit Literatur anbetrifft, da tun sich da manchmal sehr merkwürdige Dinge. Und ich habe ja auch einen Artikel ja jetzt wieder aktualisiert über Bücher und Synchronizitäten, die mir da eben halt dann entsprechend dann passieren. Und das war so, wir hatten unser Telefonat hier letzten Samstag und ich habe gesagt, ja, das Thema ist halt abgelutscht und da gibt's halt nichts Neues. Und ich meine, was bringt's den Leuten, wenn ich also ungefähr zum 80. Mal erzähle, was die auch im Internet hören können?
Genau, da wollt, ich habe dich angesprochen auf Spurlos 3, auf die ich den dritten Teil unserer 4-11-Reihe, auf den ich immer wieder angesprochen wäre, aber okay.
Ja, und da höre ich eine Sendung von, wie nennt sich das Format nochmal, Where Did the Road Go? Da von diesem Shariah. Und der beschäftigt sich da mit einem Mann, der sich so mit paranormalen, grenzwissenschaftlichen Aspekten eben halt beschäftigt, einfach durch, also seine ganze Familie ist da praktisch involviert und er hatte dann selber eine ganze Reihe von Erlebnissen. Und da tauchte dann, und da hatte ein Buch besonders gelobt, das eben halt dann auch zu diesem Spurlos-Szenario eben mal mit dazu zählt, allerdings nicht von David Poleides, sondern von einer anderen Frau. Und das Buch habe ich mir bestellt. Ich habe es mir über die Amazon bestellt. Das ist, daraus habe ich mir dann mein eigenes Weihnachtsgeschenk gemacht, weil ich habe es auch gleich verpacken lassen und habe mir selber eine Widmung geschrieben für die Karte. Ja. Und und habe mir das Buch bestellt. Und da geht es wirklich darum, dass die, das ist von einer Autorin, die reflektiert dieses Missing 411-Phänomen in der Geschichte. Und zwar zum anderen, wir kennen ja aus der keltischen Mythologie ja diese Anderswelt. Und da kam es ja immer wieder zu vermissten Fällen. Ich habe ja auch selber beispielsweise einen Fall aus der Schweiz, den mir ein Leser hat dann zukommen lassen. Und die reflektiert dieses Missing 411-Phänomen eben halt alleine durch die Überlieferung, durch die den historischen Kontext. Und da weiß ich ja schon, dass viele Dinge eben halt eine Rolle spielen. Also ich weiß es, dass darauf habe ich ja Paul Leides ja schon hingewiesen auf älteren historischen Quellen, dass da eben halt die Kleidung eben halt dann weg ist, dass die Leute sich nicht mehr erinnern können. Dieses Berry-Picking, also dieses Sammeln von Beeren spielt da natürlich dann eine Riesenrolle. Und dass die halt ein Missing Time haben, dann gar nicht mehr wissen.
Also die sind immer am Beeren sammeln, oder?
Die sind häufig am Bär. Ja, es ist tatsächlich kurioserweise so, dass es eben halt eine Sache ist, die für Frauen und für Kinder eigentlich vorgesehen ist als als Arbeit. Unabhängig davon, ob das jetzt hier in Europa ist oder in Nordamerika. Die Amerindians haben ja die gleichen Überlieferungen. Da kann man sich ja die Bücher von der RD6 Killer Clark ja dort nochmal durchlesen. Ja. Und dessen ungeachtet ist es halt so, dass ich mir dieses Buch jetzt hier selber als Weihnachtsgeschenk dann gekauft habe, mir was Gutes tun wollte. Und das werde ich mir mal auf jeden Fall reinziehen, wenn es eine Sendung füllen kann, ich weiß es nicht, können wir das irgendwie in einer entsprechenden Kombination dann eben halt dann machen. Das wäre wirklich neu, also das würde mich wirklich reizen, weil so das alte Zeug, das ist halt schon, da ist halt einer irgendwie zwei Tage weg und dann machen sie gleich ein Video dazu.
Aber jetzt
ist für mich relativ wenig reizvoll.
Das alte, ja, also aber 4-11 ist jetzt gelöst, warum?
Jawohl.
Weil es.
Weil da sind wir wieder bei den Buchsynchronizitäten, weil ich damals nämlich nicht nur den David Poleides gelesen habe. Ich habe mir seine Bücher über einen Freund zukommen lassen, der in New York lebt und die kamen halt dann hier an und das war ja so, ich habe die Autorin ja schon genannt und parallel einher habe ich die Bücher von der RD6 Killer Clark gelesen. Dazu muss man wissen, die RD6 Killer Clark, glaube ich, die stammt aus Michigan, ist eine Amerindian, also hat indianische Vorfahren und beschäftigt sich eben halt dann spezialisiert mit UFO-Sichtungen von Indianern auf den amerikanischen Kontinent. Es ist ja tatsächlich so, dass es ja da immer wieder Hotspots gibt, also bekannt ist Dalchi oder Yakima oder wir kennen das ja jetzt auch mit der Skinwalker Ranch, aber das sind halt keine Einzelfälle, sondern das ist unisono, zieht sich das dann eben halt über die gesamten USA und viele von den Amerindians, die arbeiten ja bei diesen Nationalparks. Und da sind mir dann die Augen übergegangen. Es war tatsächlich so, dass es es gab eine ganze Reihe von Fällen, aber es war halt tatsächlich so, dass da eben halt dann die Amerindians dann beschrieben haben, einer war beim Nachtfischen, dass da eben halt dann irgendwelche Objekte in der Nacht durch die Wälder geflogen sind und die haben den Boden illuminiert. Ja, und der ging natürlich davon aus, das sind irgendwelche Hubschrauber, aber dann flogen diese Objekte an ihm vorbei und er merkte, das sind keine Hubschrauber, ja, es waren klassische fliegende Untertassen, die dann eben mal dann durchgeflogen sind. Und es war dann auch so, dass viele von den Amerindians Entführungserfahrungen hatten an den Orten, an denen der Herr Palaides ja hier seine Cluster hatte, wo diese Entführungsfälle waren. Und es war dann auch so, dass sie dann auch die gleichen Szenarien halt hatten, dass sie dann halt irgendwie halbnackt irgendwo dann auftauchten. Und stellenweise dann gesucht wurden. Also, und Palaides selber hat ja auch im Move on UFO Journal ja einen Artikel veröffentlicht, in dem es dann eben halt dann auch die Verbindung gab zwischen einer UFO-Sichtung, die jemand hatte, der dann spurlos verschwunden ist. Ich halte das Missing 411-Phänomen ist im Wesentlichen eigentlich gelöst.
Aber Moment, du sagst gelöst. Ja. Also 411 sind Entführungen, also klassisches Entführungsphänomen. Aber das ist ja auch nicht gelöst. Ich meine, okay, dann ist es halt, dann
jetzt fallen nimm mir zwar doch die, nicht die Freude. ich muss da 51 Jahre alt werden, um wenigstens etwas zu lösen, und jetzt kommst du daher.
Naja, und ist das Entführungsphänomen gelöst? Das ist ja.
Nein, das ist noch rätselhaft, aber dafür können wir bei Missing 411 eben halt einen kleinen Haken machen. Und das haben wir schon. Das sind Abductions.
Man muss das ist halt, der Haken, ist ein Verweis.
Ja, Entschuldigung, aber
ja, auf siehe UFO-Entführungen. Also ja, nicht UFO-Entführungen, aber Alien,
Die Nike beispielsweise, das ist eine UFO-Gruppe, die wurde von einem ehemaligen Major Donald Keogh geleitet. Bei denen war es halt so, die haben ja nur UFO-Berichte untersucht. Also wenn da irgendwie so ein kleiner Dreikäsehoch mit großem Schädel und großen Augen, wollten sie schon nicht haben. Oder wenn da eben halt dann irgendein Zeuge da eine UFO-Sichtung hat und hat dann gesagt, ja, da waren Poltergeister oder plötzlich tauchte Bigfoot auf, das wollte der Keogh auch nicht haben.
Mhm. Ja? Das ist voll die, wie sagt man da, der Trichterblick.
Reduktionismus.
Reduktionismus, der Tunnelblick. So.
Der Tunnelblick, ja, genau. Aber jetzt wissen wir, diese Phänomene gehören alle zusammen. Ja, das heißt also, wir können schon mal ein bisschen, wir arbeiten uns in dem Phänomen ja langsam vor. Nicht? Und das ist doch der Vorteil. Ich meine, wenn ich mir zum Beispiel ansehe, dass dieser Harry Reid, dieser Senator von Nevada, der war ja schon, ist ja ausgesprochene UFO-Freak, da tauchte ja schon bei einer UFO-Sendung 1989 von George Knapp auf und ist ja da der Anwalt gewesen der Familie Bigelow, weil ja der Vater von Bigelow bei einem Flugzeugabsturz dann abgestürzt ist, und die beiden kannten sich ja, also Bigelow und Harry Reid. Und Harry Reid war ja auch auf der Skinwalker Ranch und hat dann eben halt durch seine Aktivitäten, da war er da immer sehr emsig, hat er ja eben halt also FSAP gegründet. Und FSAP, gut, ich meine, das Akronym möchte ich jetzt hier nicht nochmal raussuchen, aber das kann man sich ja dann eben halt, ja, es ist irgendwas mit Waffenentwicklungstechnik, tralala, aber das, um sagen wir mal, Projekt eben halt zu bekommen, musst du halt in den USA oder beim Pentagon ein Gefahrenszenario. Also entweder ist es halt der Russe oder der Chinese oder es muss mindestens der Marsianer sein, damit du an Geld kommst. Und Harry Reid.
Irgendwas mit Advanced Weapons, glaube ich.
Ja, genau, richtig.
Und irgendwer wird es sicher klar in den Chat schreiben, denke ich mir.
Ja, ich habe hier so eine Liste, ich kann es auch irgendwie vorlesen, aber dazu müsste ich jetzt hier erstmal anfangen zu kruscheln. Ja. Aber dessen ungeachtet, ich meine, wie gesagt, es war ja das erste Projekt, war ja nicht mit den 22 Millionen Dollar Steuergeld, war ja nicht AGIP, sondern es war FSAP. Und da war ja dann die große Aufregung innerhalb der Ufologie. Ich denke an die Erika Lukes, die da so halb in Ohnmacht gefallen ist, ja, um Gottes Willen. Fred und Waffenentwicklung. Dabei hatte das mit einem Herrn namens Lekatsky, das war ja ein Rocketman vom DOD, also vom Department of Defense Department, also vom Verteidigungsministerium, eben mal dann aufgesetzt. Und da steht ja auch in dem neuen Skinwalker-Buch, dass sie das wirklich. Denen war klar, bei der Skinwalker Ranch bekommst du keine Phaserwaffe zusammen, weil die Phänomene so schräg sind, also das kannst du gar nicht. Also das ist jenseits von Gut und Böse, da überhaupt irgendwie, da machst du keine Steinschleuder, ja. Und da ging es halt wirklich nur darum, die paranormalen Phänomene eben halt auf der Skinwalker Ranch zu untersuchen. Und FSAP hat ja dann dem BESS, sind wir wieder bei den Akronymen, die verfolgen einen ja, aber die Amerikaner mögen sie. Also die Bigelow, diese Raumfahrtagentur von Bigelow und FSAP hat Bigelow sozusagen 22 Millionen Dollar Steuergeld gegeben. Das ging irgendwie zwischen 2008 und 2010, glaube ich. Und auf jeden Fall haben die sich dann im Schwerpunkt, und das war ja natürlich dann auch klar, mit diesen paranormalen Phänomenen beschäftigt, die dort stattfinden, und wollten untersuchen, die Verbindung zwischen dem UFO-Phänomen und dem paranormalen Erscheinungen. Das Kuriose ist, das steht übrigens auch in dem Buch, ist, dass das DOD das schon vorher hatte. Wer die Bücher von Nick Redfern kennt, kennt auch dieses Final Events, das ich mal abgeschossen habe in der Rezension. Aber mea culpa, Nick Redfern hatte wieder recht. Ich hatte Unrecht. Es gibt tatsächlich eine Organisation, die nennt sich also Collins Elite. Und innerhalb des DOD, und das hat ja dann auch der Elizondo ja auch bestätigt, die davon ausgehen, dass also in diesen Untertassen Dämonen halt durch die Gegend sausen.
Ja, ja. Und die CIA beschützen uns vor Dämonen. Aber ich meine, zum Beispiel der Mark sagt ja...
Die CIA, die beschützt uns seit acht... Die CIA untersucht jetzt, also ab dem nächsten Jahr, seit 80 Jahren das U-Phänomen.
Ja, aber sie erzählen uns vorstellen. Nichts davon. Und ich meine,
möchte ich nur mal ganz kurz ausführen, damit man also auch zeitgenössisch mal den Blick bekommt, weshalb ich jetzt die, sagen wir mal, die neueren Entwicklungen für so trivial halte. Es gab 1942 den Vorgänger der CIA, das war das OSS. Ja, und dieses OSS hat sich dann mit den sogenannten Foo Fightern beschäftigt. Das heißt, die britischen und amerikanischen Bomberbesatzungen, die über Mitteleuropa unterwegs waren, die haben halt dann berichtet, dass so merkwürdige Kugeln denen nachgeflogen sind. Und einer der ersten Jobs vom OSS war eben halt, festzustellen, was denn das ist. Ja, und da kamen sie aber leider nicht sonderlich weit und haben aber, nachdem sie ja dann in die, nachdem der Verein umbenannt worden ist, eben halt dann auch weiter untersucht, und zwar nicht so, wie wir uns das vorstellen, im Geheimen. Nein, die waren mit offenem Visier dabei. Ich habe es ja auch im Forum geschrieben. Die haben zum Beispiel diesen Terauchi-Vorfall von 1986 untersucht. Das war ein japanisches Frachtflugzeug mit Beaujolais an Bord, und die haben über Alaska ein gigantisches nussförmiges Ding gesehen, ja, mit zwei Begleitschiffen. Das Ding tauchte auch auf Radar auf, und da war es dann so, dass die Befragung der Flugzeugbesatzung durch CIA erfolgte, und die sind dann mit Pässen, also mit dieser ID-Card, also dass sie sich halt ausweisen können, zur FAA gegangen, und also zu dieser amerikanischen Luftfahrtbehörde, und haben da eben mal dann gesagt, ja, wir wollen hier die Daten, die Radardaten haben. Haben sie kassiert, aber es war einer von diesen FAA-Leuten, ein heller Bursche, und der hat eine Kopie davon gemacht. Und das heißt, wenn du heute über diesen Terauchi-Vorfall heute nachliest, wirst du auch die Radardaten haben. Und dann ist es auf der anderen Seite eben halt so, dass wir eine Mrs. Avril Haines haben, Director of Intelligence, Direktorin der
Geheimdienste. Die alleroberste Geheimchefin.
Die alleroberste Chefin, ja. Die einen popligen 17-seitigen Witzbericht rausbringt über 144 UFO oder UAP oder was auch immer Berichte, in denen halt steht, naja, die Dinge fliegen halt erratisch und können irgendwie von Messtechnik gemessen werden. Boah, Wahnsinn. Und mehr hat sie da nicht zu sagen, und es könnten Extraterrestrier sein.
Ja, ich meine, betont sie sogar, es könnten.
Jahren, ja, oder wenn es nicht die Russen sind, oder ja, wenn es nicht die Chinesen sind. Ich sag dir, wenn die Dinger von Moskau kommen würden.
Oder die CIA.
Dann würde in Washington die russische Trikolore wehen, ja, wenn die Russen so ein Zeug hätten. Ja. Ja, deswegen fand ich, und die saß dann noch in dieser Nationalkathedrale da in Washington, und der fiel einfach nichts Besseres ein. Ich meine, zwei Gäste, die du ja auch hattest, Plusa und Bludorf. Ja, Fosa, genau. Bludorf. Die haben ja ein gigantisches Buch geschrieben über die Verstrickung der National Security Agency mit dem UFO-Phänomen. Ja, die haben ihre Agenten sogar hier nach München geschickt als so eine Gruppe. Ich kriege jetzt den Namen nicht mehr. Das ist natürlich wieder so ein Akronym, aber das waren Wissenschaftler, die sich so mit Paraphänomenen eben halt dann beschäftigen. Und die haben kontinuierlich, also halt recherchiert, ja. Oder Edgar Hoover vom FBI, es war kein Geheimdienst, aber immerhin, da war es so, dass die, damals hatten die Amerikaner ja 47 dieses Project Sign, ja, und da ist dann Hoover mal gefragt worden, ob er denn Lust hätte, sich daran zu beteiligen, und Hoover hatte keine Lust, obwohl er ein ausgesprochener UFO-Fan ist, wie wir heute wissen, aufgrund der ganzen Unterlagen vom FBI. Also während seiner Regierungszeit gibt es kaum irgendein Dokument, an dem er jetzt nicht Hand angelegt hat, wo er eigene Kommentare hingeschrieben hat. Und so auch bei diesem Dokument. Bei dem Dokument steht, dass er sich also an der Untersuchung dieses Phänomens nicht beteiligen will, weil die Luftwaffe auf einer geborgenen, abgestürzten Untertasse sitzt, ja, und das FBI da nicht ermitteln kann, ja. Man kennt das ja, also jeder kapselt den anderen ab, damit er eben halt dann hier ja, so Steuergeld bekommt und dann vor dem Präsidenten oder vor dem Senat eben mal besser aussieht. Der absolute Abschuss ist, und das Ganze wird übrigens auch in einer deutschen DVD, also deutschsprachigen DVD mit zwei Teilen, also da war die Move und Cess eben halt auch beschäftigt. Ich habe das auch im Forum von Crop FM natürlich auch genau mit Quellenlage und ähnlichem belegt, und dann war so, 3 Monate später kam dann die Meldung, dass zwei G-Men, also zwei FBI-Beamte, tatsächlich bei der Untersuchung dieser abgestürzten Scheibe gestorben sind.
Tja.
Und heute kommen die an und sagen uns, ja, wenn es keine, mal es könnten die Russen sein, die da mit 25-facher Schallgeschwindigkeit durch die Luft fliegen, oder es könnten die Chinesen sein, oder es könnten Aliens sein. Also das, bitte, ich meine, die haben die Fakten. 80 Jahre lang.
Wer weiß, ich weiß es nicht, aber jetzt sind wir eh schon mittendrin. Also ich glaube, man bekommt jetzt schon ein bisschen einen Eindruck, wie wirr dieses Thema eigentlich ist. Und wir haben uns eben gedacht, so am Anfang, also du hast ja dieses Jahr eröffnet und du beschließt es auch wieder. Das ist ja sozusagen das Season Final. Also wirklich einer. Es gab heuer wirklich dieses Jahr wirklich viele Höhepunkte, aber wir saßen dann halt so da und dachten uns, es wird vielleicht jetzt wieder mal Zeit, auch natürlich im Hinblick auf den Artikel in der New York Times am 17. Dezember 2017, ja, an das ich mich ausgesprochen gut erinnern kann. Wann hört man schon über UFOs in Ö1? Und ja, dass es wieder mal Zeit wäre, dass wir über dieses Thema so ein bisschen aus einer etwas höheren, pun intended, Flughöhe uns das Ganze betrachten, schon auch in einzelne Fälle uns ein bisschen reinzoomen und ein bisschen High Strangeness Anekdoten natürlich, aber natürlich braucht man auch, damit man sich erinnert, von was wir da wirklich reden, aber eben auch so ein bisschen der Versuch, aber was passiert da jetzt? Ne? Jetzt wird das Ganze seit Jahren immer mehr auch instrumentalisiert, oder zumindest habe ich das ein bisschen die Befürchtung. Vielleicht ist das auch, ich meine, wir leben ja in völlig verrückten Zeiten, vielleicht ist das Ganze auch nur deshalb so hochgekocht, weil es eine wunderbare Ablenkung ist, weil dann so manche wie wir, statt, keine Ahnung, sich halt mit anderen Dingen zu beschäftigen, die natürlich auch sehr verstörend sind, sich dann halt auch damit beschäftigen, nach wie vor. Vielleicht ist das ein Mitgrund, ich habe keine Ahnung, aber ich meine, es passieren ja wöchentlich irgendwelche Knaller. Ne? Gerade unlängst, Ende Oktober, gab es da zum Beispiel auch eine Veranstaltung im Washington Press Club mit Zeugenaussagen, ne? Wo also mehrere, Moment, wer waren das? Also es gab einige Konferenzen in letzter Zeit. Und da gab es dann The Unidentified Aerial Phenomena and Nuclear Weapons Witness Testimonies im National Press Club am 19. Oktober, wo mehrere Air Force Offiziere auftraten. Es überschlägt sich. Oder eben die gute Haines, ne, die da in dieser, es ist eine Art Kathedrale, ne, also wirklich so ein sakraler.
Ja, die Nationalkathedrale.
Ja, ein sakraler Raum in Washington. Ne, und dort redet sie dann über UFOs. Und noch und nöcher, ja. Und dann natürlich der Geheimdienstbericht vom Juni.
Will nichts bedeuten. Jimmy Carter hat eine UFO-Sichtung. Ich meine, dass wir heute überhaupt irgendwelche. Schau mal. Ich meine, die Frage ist denn der Mehrwert? Also, was ist jetzt praktisch, was weißt du jetzt, was du vor 5 Jahren nicht wusstest?
Ich
meine das jetzt wirklich als Frage. Also,
nichts,
meine das auch
nicht. Nichts, gar nichts. Aber die Frage, die ich dir, zumindest nicht aus diesen Revelations, da, die haben wir, glaube ich, jetzt nicht sehr viel. Ich meine, das TikTok-UFO, wovon es aber nur Augenzeugen gibt, also dieser Ping-Pong-Ball, ich glaube, das war ja das TikTok.
Es gab Splash.
Ja, also jedenfalls
die Princeton, diesen Lenkwaffenkreuzer, der ja über 2 Wochen lang übrigens ja belagert worden ist von den Objekten, wo ja das war ja ein Konvoi, also mit Flugzeugträger, da sind ja über 2 Wochen lang ja keine Flugzeuge ja aufgestiegen, und die die Flugzeuge, die aufgestiegen sind, hatten Übungsmunition dabei. Also ich meine, ja, das ist halt dann auch wieder so eine Sache, wo ich mir dann denke, Mensch, ich schaue mir irgendein Video an auf YouTube, wo dann also irgendwelche Flugzeugträger dargestellt werden, ja, und da prallen die dann rum, die haben einen Alarm statt innerhalb von 30 Sekunden, ja. Die flitzen da irgendwo rum vor dem Iran, und wenn da irgend so ein kleines Fischerboot heranschiffert, haben die ihren Kampfjets in 30 Sekunden oben. Und da werden sie belagert, da wird die Princeton belagert über 2 Wochen und es passiert gar nichts. Die Dinger sind optisch beobachtet worden, dann haben die ja oben dann diese Bull-Eyes, ja, wo du das Ding also wirklich heranzoomen kannst, ja, wo du da jedes Detail sehen kannst, ja, das interessiert keinen, das wird weitergegeben, das interessiert keine Sau, die schicken keinen Abfangjäger hoch, dann schicken sie 2 hoch, die haben keine Bewaffnung, eines dieser Objekte ist dann wohl im Wasser, das andere schwebt dann eben halt dann darüber, bewegen sie mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, da frage ich mich natürlich auch, ich meine, das könnten Narcos gewesen sein, das könnten russische oder chinesische Spione gewesen sein, ja, da lasse ich doch nicht über 2 Wochen lang, da war ja stellenweise die Rede von 15 bis 20 Objekten, die ja vom Himmel herabgefallen sind, ja, da denke ich mir doch, wenn ich meinen Flottenverband habe.
Über dem Wasser abgebremst in
Wahnsinn. Ja, wenn ich da meinen Flottenverband habe und 20 Dinger kommen von unten, von oben runter, dann ist mir das wurscht, ob das Narcos sind, Russen oder sowas. Ich schicke meine ganzen, was waren das? Das waren Hornets. Ich schicke jede Hornet hoch, die ich habe.
Also es gibt
machen nur zwei, die einen platt. Sonst machen die einen platt.
Ja, es gibt
egal wer das ist, ja.
Für so ein Verhalten eigentlich nur 2 Erklärungen. Entweder extreme Nachlässigkeit, was ich bezweifle, oder sie wissen einfach, wer das ist.
Ja, aber meine Frage, die ich, Zeug.
Bitte?
Oder es ist ihr eigenes
ja,
Zeug.
Ja, sie wissen, wer oder es ist ihr eigenes Zeug. Genau, sie wissen einfach, was das ist. Aber meine Frage an dich ist eher, also wirklich was Neues gab es eben nicht. Ja? Aber dennoch, das Neue ist natürlich, dass es jetzt auf einer sehr breiten Ebene plötzlich diskutiert wird.
Überhaupt nicht.
Naja, Obama hat zum Beispiel wirklich zugegeben,
ich mag Obama. Ich fand das auch putzig, wie er dann gesagt hat, dass er dann eben halt also bei seiner Intronisation dann gleich gefragt hat, ja, wie sieht's denn aus hier mit den Aliens, ja, bevor er auf die Staatsfinanzen gegangen ist. Ich finde den Typen cool. Ja, fand ich auch recht lustig,
ihn vielleicht wieder mal zu sehen.
Endlich mal eine präsidiale Gestalt, die dann auch wirklich dann so agiert und da, an der man seine Freude haben kann. Aber dessen ungeachtet, ich meine, ich bin ja 51 und ich meine, ich kann mich ja noch erinnern, was los war, als Robert Lazar an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ich weiß, was los war auf der Area 51. Da waren Filmteams und die Typen auf der Area 51 haben das entweder nicht geschnallt oder denen da war das völlig egal. Die haben da das bizarrste Zeug aufgenommen, was da eben mal durch die Lüfte geschwebt ist.
Aber noch einmal, Ladislav, es geht nicht um die Informationen, die haben wir schon gehabt, aber jetzt stellt sich eine Haynes hin. Jetzt stellen sich ganz viele Leute hin und sprechen offen aus, was auf solchen Sendungen schon 20 Jahre und länger diskutiert wird, dass es diese Objekte gibt und dass wir nicht wissen, wer sie sind und dass man nicht ausschließen kann, dass sie Extraterrestrenursprung sind, was überhaupt nicht davor, oder ja, kann schon sein, bei manchen vielleicht nicht. Was ist der Grund dafür, dass jetzt hast du da eine Idee? Warum gerade jetzt?
Die Initiative an sich ging erstmal von Harold Reed aus, ja. Und also wir haben ja über diese UFO Task Force unterhalten. Die ist ja jetzt wieder, die hat ja wieder ein neues Akronym bekommen. Das ist ja noch schwerer auszusprechen ist als eben mal das andere. Aber da war es dann eben halt dann so, dass die Initiative eben halt wieder vom Reed ausgegangen ist. Das heißt, er hat dann eben halt dann also 2 weitere Senatoren angehauen. Das war eine war Mark Warner und der andere war ein Marco Rubino. Ja, das war ein Florida-Republikaner und der andere war aus Virginia. Das heißt also, der Harry, also letztlich gesehen geht das meiste Zeug auf diesen Harry Reid eben mal dann zurück. Und der war ja dafür, diese UAP Task Force zu gründen. Und er stand ja auch hinter ATIP. Also man muss ja sehen, es ist ja ein Mann-Armee, die das Ganze eben mal...
Er hat ja Support. Also
er hat ja wirklich, und ich meine, ich empfehle da wirklich dieses Skinwalker-Buch, wo dann also wirklich, er war ja Einzelkämpfer. Ja, nur das Problem ist eben halt, oder was heißt das Problem? Er kam eben halt dann an Senatoren, die eine entsprechende Affinität eben halt dazu hatten. Einer von diesen beiden Senatoren, ich glaube, das war der aus Alaska, der andere war aus Hawaii, war auch ein älterer Herr, der ja übrigens ja auch Bomberpilot war im Zweiten Weltkrieg, der hat den UFO-Sichtung, also der hat auch diese diese Foo Fighter gesehen, da war er natürlich gleich dabei. Ja, aber es ist nicht vom System, weißt du, es ist nicht das System, das die Veränderungen will. Es ist jetzt nicht so, dass die CIA Geschäftsspitze da eben halt ist. Es sind immer Individuen, es ist Harry Reid, es ist dieser Haynes, ja.
Ja, die Haynes ist die absolute Spitze der gesamten Geheimdienste.
Ja, gut, wie gesagt, im Vergleich zu Jimmy Carter, weiß ich nicht. Ja, ich meine, ich habe das ja schon mal geschrieben. Ich habe vor einiger Zeit hier mal wieder mein Büro geputzt und bin dann an ein altes Buch gekommen vom Adolf Schneider, das nennt sich Besucher aus dem All, und mit verschiedenen Kapiteln zum UFO-Phänomen. Und das Intro war eigentlich da, also damit fingen die Kapitel an. Das waren Aussagen, weitgehend zu 99% waren das amerikanische Politiker oder amerikanische Militärs, die eindeutig gesagt haben, dass diese Objekte außerirdischer Abkunft sind. Ja, das waren Senatoren dabei, das waren eben halt Leute, die kennt heute kaum mehr einer. Ja, aber die in den 70er Jahren eben halt entsprechende Statements abgegeben haben. Das ganze Buch ist davon angefüllt, es gibt sogar ein eigenes Kapitel über UFOs und die Politik. Wir wissen sogar, dass Ronald Reagan ja eine UFO-Sichtung hatte. Das hat ja sein ehemaliger Pilot ja dann auch erzählt. Also ich sehe da überhaupt gar nichts. Ich meine, es ist ja vielmehr so, es gibt einen YouTuber, der nennt sich Red Pill Junkie, und der hat ja eben halt dann auch gesagt, wir wissen heute weniger als zu Zeiten von Projekt Blue Book.
Trotzdem, ich muss noch einmal darauf zurückkommen. Politico, ja. New York Times, die hätten das Ganze nicht mit der Beißzange angegriffen. Und plötzlich schreiben sie ohne Polemik.
Ja, aber wie gut recherchiert, da steht ATIP statt FSAP. Also,
ich habe zum Beispiel ein Interview mit diesem Ralf Blumenthal gesehen. Ja. Ein interessanter Mann, der eben einer, glaube ich, der Autoren des New York Times Artikels war.
Schreibt er nicht auch an dieser Mac-Biografie? Ist das nicht der?
Ja, der hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, wo es eben um Entführungen und so weiter geht.
Also, ja, es ist eine Mac-Biografie.
Ja, John Mac.
Blumenthal ist gut, ja.
Gerade diese, ja, er ist ein interessanter Mann. Also, ich habe da ein Interview mit Whitley Strieber von ihm gesehen, das jetzt unlängst veröffentlicht wurde.
Habe ich veröffentlicht, ist bei mir auf dem Blog.
Oder habe ich es eh von dir, glaube ich. Ja. Na, weiß ich gar nicht. Egal. Ja, die Leute, also von dem Kaliber jetzt unter Anführungszeichen, die plötzlich wenden sich jetzt diesem Thema, also auch öffentlich zu, vielleicht haben sie sich damit eh schon beschäftigt im Privaten, aber jetzt, da sind doch schon irgendwo Dämme gebrochen. Oder nicht? Und ich frage trotzdem, warum brechen die gerade jetzt? Weil das ist ja nicht zufällig, also von allein passiert, ja.
Das habe ich mich auch gefragt bei Greer beispielsweise, bei diesem Disclosure-Projekt, wieso da die ganzen Militärs, diese ganzen Leute da auftauchen.
Ja, und es ist halt so. Aber das hatte keine Resonanz, schau, das hat niemand aufgegriffen.
Ja, das wird
niemand.
Ja auch keine Resonanz haben.
Und jetzt kommt der Elizondo mit viel, viel weniger und alle greifen es auf.
Ja, Elizondo hat praktisch gar nichts zu sagen. Ja. Er macht ja nur Promotion für sein Buch. Nur wie gesagt,
war sensationell, was er damals gebracht hat. Und dann war aber 9-11 gleich und es hat keinen mehr interessiert plötzlich. Und es hat sowieso keinen interessiert. Und niemand hat darüber berichtet. Und er war im Washington Press Club. Wenn das jetzt passiert, steht das ja in jeder Zeitung wahrscheinlich. Oder dann auch nur die Dinge, ich weiß es nicht, ja. Würde zum Beispiel eine Greer-Veranstaltung, mich wundert das eh, warum macht er jetzt nicht wieder eine, würde die wieder so wenig Resonanz finden? Also, geht das in eine ganz bestimmte Richtung? Was ist da so dein Gefühl dabei?
Ja, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ich das erste Mal erlebe, sondern wir hatten das, wie gesagt, zu Greer-Zeiten 2001, was dann gecuttet wurde durch 9-11. Wir haben das ganze Jahr dann auch zu Robert Lazars Zeiten gehabt, wo ja auch wirklich, das war endlich mal ein Insider. Ich meine, da war handgreiflich irgendwas, und vor allem der George Knapp hat es ja auch in seinem Video, also es gibt ja von diesem Corbell ja auch eine Dokumentation über Robert Lazar, und da hat ja dann der Knapp ja auch erzählt, dass er Informationen bekommen hat von Area 51-Mitarbeitern, die dann gesagt haben, ja, Lazar war da. Also der hat mit uns da eben halt dann gearbeitet, und das ist dann also so bestätigt worden, und nach brachen dann die Kontakte ab, weil Knapp ganz offensichtlich dann wohl abgehört worden ist. Ja, da war wirklich Stimmung, und vor allem, das ging ja auch noch parallel einher, das war im gleichen Zeitfenster, wir hatten ja die Kornkreise, auf einem Jahrhunderthoch, und dann hatten wir die belgische Sichtungswelle eben halt davor, die Wellen geschlagen hat, und dann kam dann noch Robert Lazar, aber da ging die Post ab. Aber heute, was interessiert mich das? Ich meine, das ist ein Senator, der ist halt Ufologe. Ja, und er ist halt an der Spitze, und der kann das, ja. Und die Chefin vom Geheimdienst, mein Gott, die hat sich, vielleicht haben ihre Kinder Terror gemacht und haben gesagt, du, wie ist denn das jetzt hier mit den kleinen grünen Männern? Fragt er doch mal nach. Und da liegt ja, diesen siebenseitigen Bericht vor.
Also, weil eine
Sache. Nichts davor geht.
Ja. Ich meine, eine Sache, die.
Ja, ich verstehe. Ich weiß, ich kenne deine Hoffnung.
Ich habe keine Hoffnung. Ich habe längst jede Hoffnung verloren.
Nein. Ja, ich doch auch.
Also, nein, ich lege jetzt in die Sache weder. Ich sehe es, glaube ich, recht nüchtern. Aber ich frage mich halt trotzdem, warum jetzt und auch mit dieser Vehemenz.
Und ja, weil Reed die Sache angestoßen hat, und alle anderen, die sich irgendwie mit UFOs beschäftigen, die schwingen da jetzt halt mit ein. Ja, Reed hat das Thema aufs Tablett gebracht.
Ganz einfach. Ja. Und es wird ja auch immer dieses Threat Narrative, also dieses Gefahrenpotenzial, das da möglicherweise besteht, betont.
Was natürlich
in die Richtung gehen könnte, wir haben einen neuen Feind, ne? Wir müssen jetzt vielleicht dann doch eine Space Force.
Nein, es ist so, ich mag Elizondo ehrlich gesagt gar nicht. Also ich meine, ich finde absolut gruselig, ja, und es ist für mich gruselig, alleine schon seine Videos anzuhören, weil er redet jede Menge, er redet also mehr als ich am Tag, redet er in einer Stunde, aber er sagt nichts, ja. Und Elizondo hat aber ganz klar definiert, was die Gefahr darstellt. Punkt 1, Luftverkehr. Da hat er recht, es gab bei den Briten, gab es Condyne. Also es war eine Untersuchung.
Condyne Report, ja.
Condyne Report. Und da war es tatsächlich so, dass sie eben mal dann 7 Flugzeugabstürze hatten, wo man nicht wusste, wer die Gegenpartei war. Wer also in diese Flugzeuge reingekracht ist, weil es fanden sich keine Spuren, es fanden sich keine Farbreste, und auf Radar tauchten die Dinge auch nicht auf. Weder auf dem zivilen Radar, wo du einen Transponder brauchst, noch auf dem Militärradar, was also sonst den Luftraum ja abdeckt. Ja, da hatten die Briten 7 Fälle. Wenn ich mir Zetka ansehe, also dieses russische Projekt, das also aufgrund einer UFO-Sichtung 1977 bei mir im heimatlichen Karelien, also das war in Petrozavodsk, das begann also mit, das war jetzt so eine Lichtqualle, gut, führt jetzt zu weit, 3000 Fälle sind untersucht worden, 10% konnten die da nicht untersuchen, und das einer der Kernpunkte war, dass die UFO-Piloten einfach nicht fliegen können. Da war es also wirklich dann oftmals so, dass dann irgendwelche Transportflugzeuge von der Roten Armee, ja, noch nicht mal im Kampfeinsatz oder so, daneben halt geschildert haben, ja. Da kam dann also plötzlich auf uns irgendeiner zugeflogen, und wenn ich jetzt also nicht in Sturzflug gegangen wäre, ja, dann wäre es eine Kollision gewesen. Ja, und das Gleiche hast du in Großbritannien. Das Gleiche hast du ja übrigens ja auch dann bei den Amerikanern. Ich glaube, die Amerikaner haben da insgesamt 11 Fälle. Und da muss man ja noch nicht mal in die UFO-Literatur hineingehen. Es reicht, wenn du ganz normale Zeitungsberichte oder jetzt im Internet dann eben mal dir dann ansiehst, wie oft es tatsächlich irgendwelche Kollisionen gegeben hat oder beinahe Kollisionen mit irgendwelchen Objekten. Heute sagen sie natürlich, das sind Drohnen, ja. Die da eben halt dann also fast in die Flugzeuge reingeflogen wären. Also ich meine, man muss es wirklich sagen, die Ufonauten können offensichtlich ihre Untertassen nicht richtig fliegen. Weil also es ist halt wirklich eine kontinuierliche Anzahl von Berichten, wie gesagt, aus Großbritannien, aus den USA. Wir haben das ganze Zeug in Zetka und in anderen Fällen. Ich habe ja ein interessantes Buch, übrigens ja auch gelesen von einem Gerstein, Michail Borosowitsch, der sich ja auch da auch mit dem Zetka-Phänomen beschäftigt hat, und unter anderem eben halt dann auch in einem Kapitel ging da auf russische Fälle ein, in denen Verkehrsflugzeuge, ja, also vage, völlig durchgedrehte Manöver machen mussten, weil da also plötzlich irgendwelche Objekte auf sie zu rasten, ja, wo man sagen würde, aufgrund der Form, aufgrund der Größe, dass das eben halt dann also wirklich irgendwelche fliegenden Untertassen waren, wer auch immer dahinter steckt, und wo die halt dann also wirklich mit unglaublichem Glück und wirklich, also wenn die nicht ausgewichen wären, die Gegenseite wäre in die reingekracht. Ja, und da kann man tatsächlich also von einer gewissen Gefährdung aussehen. Die Typen können ihre Untertassen nicht fliegen. Manchmal frage ich mich, ob die Konstrukteure der Untertassen mit den Piloten identisch sind. Ja, manchmal habe ich den Eindruck, die werden die Untertassen wohl irgendwo gefunden haben und haben gesagt, Eureka, ja, wie so ein 10-Jähriger, der ein Auto findet, und dann fährt er halt los. Ja.
Geschmacks- Geschmacksmuster schreibt im Chat, ich habe auch schon öfter gedacht, wahrscheinlich sind die UFO-Piloten besoffene Teenager-Aliens.
Ja, ja, ich habe bei mir sogar, es gibt einen YouTube-User namens Sinalco-Flasche, der hat mal so ein Video für mich gemacht, wo so ein halb besoffener Grey durch so die Tanke rumläuft und da hat er so ein paar Bier getrunken und dann fliegt er dann eben halt dann los und schießt da fast ein Flugzeug ab. Ja. Also es ist halt so, man muss das wirklich sagen, es ist einfach eine Bedrohungssituation und ich kann mich ja noch an die Bilder erinnern, da von diesen chinesischen Flugzeugen, die mit eingedellter Nase zurückkamen. Die sind also wirklich gründlich untersucht worden. Da konnte man gar nichts feststellen. Ja, es waren also keine, wenn ein Vogel da reinfliegt oder wenn das also sonst irgendwas ist, dann hinterlässt es ja irgendwelche Spuren, ja, alleine durch Abrieb. Oder ich habe beispielsweise mal Buch aus über rumänische UFO-Fälle untersucht. Also nicht, weil ich jetzt rumänisch kann, sondern es ist Gott sei Dank übersetzt worden von einem Herrn Farkas. Also nicht übersetzt worden von einem Herrn Farkas, sondern geschrieben worden von einem Herrn Faktor Farkas, aber nicht der österreichische Autor, der verstorben ist, Viktor Farkas, sondern es war eben halt dann ein rumänischer Autor. Und da taucht das Element auch immer wieder auf, dass die Dinger eben mal dann rumfliegen, als ob sie jetzt hier, weiß ich nicht, blinde Kuh spielen und dann einfach irgendwie mal schauen, wie man halt hier durch die Luft gurkt.
Ja, aber gut, das ist jetzt eine Gefahr, dass man vielleicht durch Trunkenheit an der Gedankensteuerung von UFOs da irgendwie Unfälle verursacht. Aber dann gibt's ja noch viel bedrohlichere Dinge, wie zum Beispiel Entführungsopfer, die davon berichten, dass Entführte an Fleischerhaken hängen.
Da habe ich einen Artikel drüber geschrieben. Naja, da habe ich einen Artikel drüber geschrieben, aber das ist nicht relativ selten. Es ist ja so, dass ich auch ein Buch jetzt lese von einem Thiago Tichetti. Das ist ein Brasilianer. Wobei diese Sache bei dem äußerst interessant ist. Also eigentlich hätte das Buch ja irgendwo auf den, weiß ich nicht, also jeder Podcast hätte dieses Buch eigentlich irgendwie zum Inhalt haben müssen. Man hätte diesen Tichetti reihum, also er kann ja fließend Englisch, habe ich ja gehört, reihum durch die ganzen amerikanischen Podcasts eigentlich schieben müssen, weil das Buch ist gigantisch. Also es ist nicht nur dick und schwer, wie ein altes Telefonbuch, da sind ja Informationen drin, da zieht es einem wirklich die Schuhe aus. Und da ist das Gleiche. Bei diesen Entführungserfahrungen ist es halt so, du kommst dann eben halt oder wirst transportiert in irgendeinem Raum und da liegen dann halt Leute da, stellenweise noch am Stück oder stellenweise eben halt dann nicht mehr am Stück oder tot oder aufgeschnitten oder sonst irgendwas. Und das ist nicht neu. Das ist keine brasilianische Eigenheit. Ich habe ja mehrere Artikel dazu geschrieben, weil ich ja auch mich mit britischen Fällen beschäftigt habe. Da war dann auch eine Britin, die tatsächlich meinte, dass einer gehäutet worden sei. Ja, also findet sich in der Abduction-Literatur dann immer wieder. Ich habe ja sogar neulich von Joshua Cutchin das neueste UFO-Buch. Also da ging es dann eben halt dann um Gerüche und das
Paranormal. Gibt es auch einen wunderbaren Artikel auf UFO-Skriptorium drüber, ja?
Ja, genau. Und da ist dann eben halt dann so, dass dann eben halt ein Amerikaner da entführt worden ist von so Mantis-artigen, also gottesanbeteren Wesen und der wurde halt dann verschleppt und dann medizinisch untersucht und am Nebentisch lag eine Leiche. Die war tot. Also das war eindeutig zu sehen, dass sie dann eben halt dann tot war. Und das taucht als Element immer wieder auf.
Ja. Wobei die Leute müssen ja nicht am Ufer gestorben sein. Vielleicht sind die auch irgendwie verunglückt und man hat sie halt.
Ich kann mich an ein Interview erinnern von der Intruder Foundation. Also da war einer, der Bart Hopkins hatte ja eine Forschungsgruppe, die nannte sich Intruder Foundation. Die haben sich mit dem UFO-Entführungsphänomen beschäftigt. Und das war einer von diesen Gästen, war bei dieser Intruder Foundation selber Abducti. Und dann wurde der in dem Podcast gefragt, gibt es Informationen, die Bart Hopkins nicht weitergegeben hat? Und da hat er gesagt, ja. Und die andere Frage war, welche Art waren denn diese Informationen? Da hat er gesagt, ja, darüber möchte er eher ungern reden, aber es war so, dass, sagen wir mal, die Abductis oftmals ziemlich erschreckende Erfahrungen gemacht haben, weil dort eben halt nicht nur Tiere verstümmelt worden sind oder in irgendwelchen riesigen Tanks, also irgendwelche monsterartigen Kreaturen, da waren irgendwelche Mischwesen oder weiß der Teufel, also so wie das der Erich von Däniken in seinen Büchern ja auch immer so schön darstellt, ja. Wenn man sich da so mit der ägyptischen oder mit der griechischen Mythologie halt zurückerinnert, ja, das, was da beschrieben worden ist, das schwimmt da eben halt in den Tanks und eben halt, ja, dass da wohl auch nicht alle Menschen, die an Bord des Objektes waren, eben halt noch lebend waren oder noch am Stück.
Ja, jemand fragt, wie dieses Buch heißt, das du vorhin erwähnt hast, wo es eben um diese Abduktionserfahrungen geht. Oder gemeint hast, das sollte genau? Eigentlich durch alle amerikanischen...
Ja, das war, das muss ich nachreichen. Also es heißt irgendwie UFO-Phänomen in Brasilien. Auf Englisch ist es von einem, wie heißt es nochmal, Thiago Tichetti. Das ist der Autor und der beschäftigt sich dann mit diesen High Strangeness-Fällen, wobei das ja bei den Brasilianern ja nicht um diese Entführungserfahrungen sind, wo halt Leichen gesehen werden, sondern es ist ja auch, und ich habe ja, also ich habe jetzt zig Artikel drüber geschrieben, es ist ja auch zwischenzeitlich so, dass ich mir jetzt auch passiven portugiesischen Wortschatz zulege, weil die Brasilianer eben halt sehr viele Bücher über die Thematik geschrieben haben, die aber keine übersetzt. Das heißt, also ich habe mir jetzt also ein brasilianisches, ich habe mir ein portugiesisches Buch gekauft und bin jetzt momentan eben mal dabei, passiv, also das, damit ich weiß, was die Wörter bedeuten, und ich habe halt ein Übersetzungsbuch und bin jetzt zwischenzeitlich dabei, sozusagen, also passiv rein, damit ich rein portugiesische Texte lesen kann, portugiesisch zu lernen, ja, damit ich an die Informationen komme, aber das ist wirklich heißes Zeug, weil vor allem ist es halt so, dass die Brasilianer ja nicht mit Hypnose-Regression arbeiten. Es ist wirklich ein Wunder, die brasilianischen Abduktis können...
Also dieses Buch ist nicht auf Deutsch, nicht auf Englisch erhältlich?
Nein, doch, okay. Doch, natürlich. Ach so, okay. Ja, ja, aber der, aber da ist natürlich entsprechende Verweise auf andere Literatur, okay. Und die gibt's halt nur in Portugiesisch.
Ja. Ja, und das musst du unbedingt nachreichen, den Titel, da fragt jemand schon zum...
Ja, nee, gar kein Problem. Also ich mache ja dann einen eigenen Topic hier dann auf und dann reiche ich das Buch dann eben halt dann entsprechend nach. Mhm. Also den Buchtitel, gar kein Problem. Ich habe sogar schon Artikel, also über das Chupa Chupa Phänomen, da beziehe ich mich ja dann eben halt dann auch auf den Tichetti. Und bei Tichetti war es eben mal so, und ich habe ja auch über dieses Chupa Chupa Phänomen, wie gesagt, diesen Artikel da geschrieben, dass der Zeugen oder einfach aus purem Sadismus angegriffen werden. Ja, es gibt einfach Regionen im Amazonas-Bereich, die sind halt dann so abgelegen, ja, da bist du halt nur nachts mit deiner Taschenlampe unterwegs und plötzlich erscheint da eben halt eine Lichtkugel, ja, und strahlt dich dann mit irgendeinem Hitzestrahl an, fängt dann an, die Menschen dann zu jagen. Die haben dann also dann zum Schluss dann eben halt dann alle möglichen Erkrankungen als Folge davon. Also man kann ja schon durchaus von einer Frack-Situation ausgehen. Ja, also ich meine, wer sich das Ganze mal anschauen will, also einfach bei mir auf dem Blog, ich habe dann einen eigenen Tag, im Tag-Verzeichnis ist, das nennt sich Chupa Chupa, ja, und wer da drauf drückt, der kommt dann eben halt unter anderem auch auf den Artikel, den ich geschrieben habe, der beruht auf dem Buch von Thiago Tichetti, aber ich habe natürlich dann eben halt dann auch, ich habe, was jemals veröffentlicht worden ist aus Brasilien in deutscher Sprache, oder in englischer Sprache habe ich mir zukommen lassen. Ich suche auch in gewissen Abständen auch immer wieder bei den Amazonen, ob es da nicht neue Bücher gibt. Ich habe jetzt auch ein neues Buch übrigens vor einiger Zeit ja dann recherchiert. Da ging es also um UFO-Vorfälle in Minas Gerais. Das ist Hauptstadt des Belo Horizonte. Das ist da so im, das ist also Binnenland. Das ist dann eben mal dann so, ja, wie Pennsylvania halt, also so eine Bergwerks. Da ist dann also sehr viel Bergwerk, Bergwerksbau und viele Gruben. Und da gibt's ja auch Fälle, da denkst du dir, was ist denn da los? Und der Unterschied ist eben halt einfach, dass die Brasilianer, und deswegen traue ich den Amerikanern jetzt immer weniger, die Brasilianer bringen das wirklich knallhart, so wie es ihnen die Zeugen erzählen. Ja. Ja, es ist nicht so wie bei Jacobs oder so nicht wie beispielsweise jetzt bei Hopkins, dass da zensiert wird. Nein, die Brasilianer hauen es so raus, wie es erzählt wird vom Zeugen 1:1. Und das fasziniert mich so, dass ich mich, wie gesagt, jetzt hier ins Portugiesische eben halt dann reinlesen will, weil ich also diesen zensierten Quatsch aus den USA einfach nicht mehr haben muss.
Ja, aber man versteht dann auch warum, weil das eben wirklich erschreckende Dinge sind, die da unter anderem berichtet wurden. Ne?
Also ja, also wenn die Leute wirklich wüssten, was das UFO-Phänomen eigentlich ausmacht, ja, wenn man sich dann wirklich mit den Zeugen...
Zumindest Teile davon, ne? Weil es gibt ja auch Menschen, die haben da ganz wunderbare Erfahrungen mit wem oder was auch immer. Es ist ja nicht so, dass alle immer nur Tod und Verderben und stinkende Aliens treffen. Also eben dieser eine
Artikel. Ja, klar, wenn du so ein schwarzes Dreieck siehst oder irgendwie, das sieht dann halt an dir vorbei. Es ist ein beeindruckender, und du hast Glück gehabt, wenn du dann keine Strahlungsschäden dann bekommst. Also ich kann übrigens dieses Skinwalker-Buch jetzt von Knapp, von Laketsky und von dem anderen Keller her ja wirklich empfehlen. Da wird ja über solche Berichte wird ja berichtet. Ja, es war amerikanisch, aber man kann wirklich sagen, dass die auch da gnadenlos es einfach so beschildern, wie das halt ist. Die haben innerhalb, also durch entweder durch FSEP oder durch BES, haben die entsprechende Uferfälle untersucht, auch übrigens außerhalb von der Skinwalker Range. Ja. Und da lief es eigentlich immer nach dem gleichen Motto halt heraus. Da ist dann einer von diesen Lichtkugeln verfolgt worden. Eine Lichtkugel flog dann durch den durch und hatte dann also eine ganze Reihe von gesundheitlichen Aspekten. Also man kann wirklich sagen, wenn man so ein Ding sieht, dann sollte man schauen, dass man weiterkommt. Weil dann, bekommen dann also entweder Krebs oder Immunschwäche, Krankheiten oder ähnliches. Das wird dort eben halt dann so richtig schön aufgedröselt. Und je näher, gerade bei diesen Nahkontakten, ist es halt wirklich so, dass die gesundheitlichen Nachwirkungen oftmals über Jahre gehen. Ja, was übrigens ja, und also ich muss den Autor nochmal nennen, Tiago Tichetti, der hat das wirklich aufgedröselt, ganz genau von den, was die Ufologen da eben halt dann in Brasilien da aufgenommen haben und die ganzen paranormalen Erscheinungen, die dann eben halt dann folgten, die dann oftmals auch traumatisch waren und die gesundheitlichen Folgen,
ich meine, die da aufgetreten sind. Auch also, apropos Skinwalker Ranch, Chris Marx hat ja auch darüber berichtet, dass er fürchtet, gesundheitliche Schäden von diesen Nahbegegnungen davongetragen zu haben. Seine Theorie war halt, dass das irgendwelche Waffentests waren, aber...
Ja, das ist aber Quatsch, weil die gesundheitlichen Geschichten fallen ja durch diese Hitchhiker an. Ich weiß nicht, ob du das Buch schon gelesen hast oder meinen Artikel dazu. Es ist ja so, dass ja die bei der Skinwalker Ranch ist ja so, sich also, aber wir kennen das ja schon von diesen paranormalen Geschichten, dass diese Phänomene ja nicht nur am Ort bleiben, sondern wir kennen das ja bei diesen Geisterjägern, dass die Phänomene ja mitwandern. Ja, das heißt, die bleiben nicht einfach da, wo sie sind. Und in dem Buch über die Skinwalker Ranch, Skinwalker und das Pentagon, Skinwalkers and the Pentagon.
Genau, da gibt es auch einen Artikel, einen sehr, sehr interessanten auf UFO-Skriptorium.
Richtig, genau. Und da spielen eben halt dann also diese Hitchhiker eine Rolle. Das heißt also, dass dann eben halt diese Intelligenz der gehörte da wahrscheinlich zum DOD, glaube ich, namens Axelrod, der wohnte dann in Virginia vor 2000 Kilometer und das Ding war halt hinter ihm her. Und das war dann so, dass es sich übrigens auch ausbreitete. Das heißt also, nicht nur er wurde dann eben mal dann behelligt mit irgendwelchen Schattengestalten, Poltergeistern, irgendwelchen Lichtkugeln, die dann halt herumflogen, sondern auch seine Frau, dann seine beiden Kinder und das absolut bizarre war, dass auch die also seine beiden Söhne und dass die Söhne, also die Freunde der Söhne, zusätzlich eben halt genau die gleichen Phänomene hatten und sogar noch einen Freund, den er aus Schulzeiten hatte. Also das heißt, also vielleicht ist es ein neuer Aspekt des Phänomens, dass diese Hitchhiker eben halt jetzt sich von nicht mehr auf diese Hotspots, diese Para-Hotspots sich dann eben halt dann konzentrieren, sondern die wandern mit. Ja, und beispielsweise war es dann auch so, dass dann bei einer, bin mir jetzt nicht mal sicher, ob das bei Axelrod war oder bei einer, bei einem anderen Forscher, aber ich glaube, es war bei Axelrod. Dann tauchte dann eben halt dann eine von diesen merkwürdigen Kugeln auf und die flog also so Angriffsflüge auf seine Frau, ja, die sich da so ein kleines blaues Ding, das da eben mal sie verfolgte. Und da war es dann tatsächlich so, dass sie dann so eine Immunschwächekrankheit bekam, kurz darauf hin. Also das ist halt dann alles nicht lustig. Also man sollte sich wirklich überlegen, ob man Lust hat, da auf die Skinwalker Ranch zu gehen, weil du holst dir da ja womöglich irgendwelche lebensverkürzende Krankheiten nur für ein bisschen Thrill, ja.
Und übrigens, Rimsky, vielen Dank, der hat jetzt auch einen Link auf das Buch von Tiago Luis Tichetti gepostet.
Oh, Dankeschön, ja. Dankeschön. Ich kann wirklich empfehlen, wer Englisch kann,
sollte sich das UFO durchlesen. Contact in Brasil, ja, scheint
genau,
das zu heißen.
Richtig, genau.
So heißt das Buch.
Ja, perfekt. Dankeschön.
Danke, Rimsky, ja. Das heißt, da gibt es eine gehörige dunkle Seite an diesem ganzen Phänomen. Aber es gibt auch eine helle Seite. Oder glaubst du, dass das dann wieder ein ganz anderes Phänomen ist?
Es gab die Kontaktlerbewegung, was man jetzt von der Kontaktlerbewegung halten will, ob George Adamski tatsächlich mit einem Venusian begegnet, seinen Kontakt hatte, weiß ich nicht. Ja, aber aus dem modernen UFO-Phänomen, ich wüsste nicht, also weiß ich nicht. Ich meine, man hätte ja wenigstens einen Deal machen können, weißt du? Ich meine, man hätte ja wenigstens, also wenn ich jetzt so ein Grey Alien wäre und ich würde jetzt eben mal sehen, okay, also ich habe jetzt hier 2, 3 Leute, die interessieren mich aus genetischer Perspektive heraus zur Reproduktion, ja. Ich führe meine Experimente durch und ich selber wäre dann eben mal so, dass ich mir denke, okay, also die sind nützlich für uns. Wir haben eben halt dann hier unsere Hybriden oder unsere was auch immer eben halt dann hier gezüchtet und die bringen uns also in der Wissenschaft, in unserer Forschung eben halt voran. Mensch, tun wir denen doch was Gutes. Okay, der hat beginnenden Krebs, davon weiß er noch gar nichts. Nehmen wir das Zeug raus. Wir haben absolute Hightech.
Aber das gibt es ja auch
so. Wieso soll der...
Solche Berichte, dass also Menschen geheilt werden.
Weiß ich nicht. Also ich lese jetzt gerade ein Buch von einer amerikanischen, schade, ich habe das Buch jetzt hier nicht mitgenommen, von einer amerikanischen Abduktee, die der Bud Hopkins ja auch in Eindringlinge beschrieben hat, damals mit dem Pseudonym Katie Davis. Und die hat ja dann auch selber ein eigenes Buch dann geschrieben, das sich aber sehr stark von dem unterschied, was der Bud Hopkins geschrieben hat. Und die ist kontinuierlich ist die entführt worden und hatte Probleme mit den Augen. Die war also mit schöner Regelmäßigkeit wegen allen möglichen gesundheitlichen Problemen, auch bezüglich der gynäkologischen Probleme eben halt kontinuierlich im Krankenhaus. Das Buch lese ich ja. Das ist ja jetzt momentan das dritte Buch, in dem dann ihr ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, den muss ich jetzt nachreichen, ja, weil ich will jetzt hier nicht ins Wohnzimmer laufen und da erstmal das Buch suchen. Aber ich werde das den Titel dann auch nachreichen. Es wird auch eine
Rezension geben. Ich glaube, du wirst einfach ein Forum-Thread eröffnen. Du bist ja einer der
wenigen
Standhaften, also die noch immer im Forum posten.
Da bin ich gnadenlos. Das ist hier unser Forum, das muss vorangebracht werden.
Ja, genau.
So dann, ganz klar.
Ja, dann werden wir das verlinken mit der Sendung. Und genau. Dann kann man ja alles reinschreiben, was wir jetzt nicht parat haben.
Bei der ist es eine einzige Leidensgeschichte. Ja. Mit Beginn eigentlich der UFO-Begegnung ging es bei ihr gesundheitlich komplett bergab. Und wo die anderen Fälle sein sollen, ich habe keine Ahnung. Gut, ich meine, ich kann natürlich
jemand nicht alles erwähnt wissen. Die Free-Studie von Edgar Mitchell, wo es größtenteils offenbar um positive Erfahrungen geht. Ich habe mich jetzt nicht näher damit beschäftigt. Weiß nicht, hast du dich damit beschäftigt mit Edgar Mitchells Free-Studie?
Mit Edgar Mitchell habe ich mich jetzt dahingehend nicht beschäftigt. Nee, also auch diese Free-Studie nicht. Es ist halt so, dass ich ja entweder ist es halt so, dass ich so Abduction-Literatur, also ich habe ja sehr viel zum Abduction-Phänomen ja geschrieben. Also ich habe ja auch den Tech, also ich habe ja auch so einen Tech über Archivberichte. Also ich habe ja über 700 Berichte bis jetzt verfasst, also zur Ufologie, wobei das also dann eigentlich mehr sind als 700, weil ich dann, sagen wir mal, thematisch zusammenfassende Artikel, die sich so über Jahre hinweg erstrecken, dann eben halt dann auch immer zusammenstelle. Und ich meine, es ist halt so, dass ich ja also wirklich über Jahre mich mit dem Abduction-Phänomen ja auch beschäftigt habe. Ich habe auch kann man ja alles nachlesen bei mir einfach bei Abduction. Und ich finde da nichts Positives. Ja, das ist natürlich eine einzelne Person.
Also nichts würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt schon, aber okay. Ja. Jemand schreibt, warum ist das so verwunderlich, eben diese Experimente? Wir experimentieren ja auch mit Menschen und Tieren. Guido schreibt das. Naja, es geht jetzt nicht verwunderlich. Es ist leider nicht sehr verwunderlich, aber es ist keine sehr angenehme Vorstellung.
Ja, ja, sicher, natürlich. Es ist also, es ist sehr dark. Also das UFO-Phänomen, ich glaube, ich habe jetzt, glaube ich, schon mal bei einem Interview mal erzählt, da gab es ja 77, ich habe ja über die 77er-Welle in Wales ja 3 Artikel geschrieben. Und da war es so, dass
77, ein unglaubliches Jahr, oder? Am Höhepunkt 77, der Disco-Welle.
Da ging's ab. Ja, ja, aber in Wales, da ist relativ wenig. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Wales warst, aber mit Disco kommst du da nicht weit. Das sind dann weitgehend das sind diese Menhire, ja, und da hast du dann eben mal die Bauerngehöfte, die dann da verbreitet sind. Aber es ist landschaftlich, also da werde ich auf jeden Fall irgendwann mal landen im hohen Alter. Es ist unglaublich schön. Also Wales ist also wirklich eine Offenbarung. Also es ist so zu 100, ich meine, Schottland ist schön. Also ich bin ja in Glasgow, habe ich ja meine ersten 7 Jahre verbracht, aber Wales ist ja ein Traum. Also das ist halt unglaublich. Und ja, und da war es eben mal dann auch so, dass dann die Forscher angefangen haben, dann aufgrund der Aktivitäten aus der UFO-Forschung auszusteigen, weil bei denen war es noch ziemlich lapidar, weil die natürlich damals die Zeugenaussagen aufgenommen haben auf Thomann-Kassetten. Und da waren dann eben halt dann auch irgendwelche Extras. Das heißt also, dass dann eben halt dann ein Zeuge beschrieben hat, dass da er eine UFO-Sichtung hatte und irgendein Wesen stand da halt. Und dann tauchten dann irgendwelche ja Extras, Thomann-Stimmen halt dann auf. Und dann tauchten dann die Namen, einzelne Namen von gefallenen Engeln auf oder irgendwie ja so halbpornografische Kommentare tauchten dann auf, wenn das also mit Zeuginnen dann zu tun hat, und das war für viele dann zu viel. Ja, also auch Warmens, da war ja beispielsweise ja stellenweise auch ziemlich grenzwertig, wobei weniger allerdings dann in der Hinsicht, aber
Warmens, da war eine, also das wisst ihr auch immer, vielleicht kommen wir da am Ende noch drauf, aber das war so Mitte der 60er eine Sichtungswelle in England, die auch absolut bizarre Details offenbarte. Und von bizarren Details gibt es ja sehr viele. Zum Beispiel Kiel, hast du mir erzählt, hat mal berichtet von einem Fall, bei dem UFO, also UFO, auf einem UFO stand.
Ja, ja, das war 73. Also ich habe bei mir auf dem Blog ein Interview, dass mir ein Leser, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, übersetzt oder hat zukommen lassen. Also ich habe es vorher nicht gehabt, der hat es übersetzt in deutsche Sprache. Und da war es so, dass 1973 während der großen Sichtungswelle, also es gab ja auch dieses Center for UFO Studies, damals waren die ja noch aktiv. Und die hatten ja auch dieses Year of, also dieses Jahr der Humanoiden, also eine Sonderpublikation, weil es damals eben halt haufenweise CE3 und CE4 Berichte, also nahe Begegnungen mit Aliens in Führung gegeben hat und parallel auch natürlich Bigfoot. Und auf jeden Fall war dieses dahingehend natürlich dann auch sehr, sehr ausschlaggebend. Was war nochmal die Frage? Jetzt bin ich da wieder davon galoppiert.
Naja, es ging um dieses UFO, auf dem UFO stand.
Ja, was, genau. Was ja, dann fast, genau.
Ist also, ja, genau. Das ist einfach seltsam. Ich meine, sind das irgendwelche...
Noch gar nicht mal. Es gab ja von der... Es gibt ja...
Also ich glaube nicht, dass da Außerirdische drin sitzen in so einem UFO, wo sie dann UFO draufschreiben. Ich weiß das nicht.
Das ist nicht. Ich kenne einen Fall von der... Es gab ja die Cynthia Hind, das war eine UFO-Forscherin in Simbabwe. Die hat ja die UFO Afri News herausgegeben. Und ich war ja damals ja schon immer interessiert so an Weltgegenden, wo wenig Informationen zur Verfügung standen. Und ich habe mir die Afri News zukommen lassen aus Großbritannien. Also die hat sie dann gedruckt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Weg genau war, aber auf jeden Fall konnte man die Afri News eben halt aus Großbritannien zu bekommen. Und die gibt es jetzt, glaube ich, zwischenzeitlich auch alle als PDF. Und bei dem Fall war es lustig. Das war ein afrikanischer UFO-Zeuge und das würde vielleicht auch erklären, wieso wir so wenig UFO-Fälle in Afrika haben. Da stand USA auf einem UFO, das er beobachtet hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in Schwarzafrika oder in Nordafrika fliegen jetzt halt die UFOs herum und überall steht USA, meldet das natürlich auch keiner, weil die denken sich, naja, die kriegen die B-2-Bomber hoch und sonst so bizarres Zeug, dann ist das so eine fliegende Untertasse jetzt auch keine Herausforderung, ja.
Also USA, also United States.
USA, also nicht UFO, sondern das war in dem einer von diesen Ausgaben, aber wie gesagt, das müsste ich nochmal genauer nachsehen, wo das war, aber stand halt USA drauf. Was er dann gesehen hat und ja, macht irgendwie Sinn. Also ich meine, wenn ich mich tarnen will, schreibe ich halt USA drauf und ja.
Seltsam. Also um das ja, wirklich, es ist, um dieses Bedrohungsszenario vielleicht so ein bisschen zum Beispiel abzuschließen. Also eigentlich dann ja gerechtfertigt, oder wie? Also sie sind eine Bedrohung, aber halt.
Ja, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass wir jetzt hier mit einem Planetenzerstörer, mit so einem Todesstern daherkommen und jetzt hier die Erde vaporisieren. Nein, es ist so, die haben einfach eine Agenda und die ziehen sie halt durch.
Aber was ist die Agenda seit 80 Jahren? Ja, und das ist ja nur das moderne Phänomen. Ich meine,
wenn ich wüsste. Ja. Ich meine, bei mir ist es halt so, ich meine, ich beschäftige mich ja mit Sagen und ich habe ja sowieso einen Schlagweg so für die keltische Anderswelt. Und habe ja auch, ja, wie gesagt, wenn du dich damit mit britischer UFO-Literatur beschäftigst, da gibt es ja auch immer die Parallelen, ja. Und das Phänomen an sich ist halt uralt, ja. Das ist, du hast immer die gleichen Abläufe. Du hast zum Beispiel, ja, das ist der Klassiker, also dieses Auftauchen von Nebel, das hast du heute noch in amerikanischen oder in britischen UFO-Fällen, dass das eben halt dann also plötzlich dann irgendwie der Nebel auftaucht. Und das war damals ja in der keltischen Anderswelt, war das dann sozusagen dann der Übergang von einer Welt in die andere, die nicht die Cynthia Hines, sondern die, es gibt eine britische Forscherin, die hat ein Buch dazu geschrieben, das ist Time Storms. Jenny Randles. Und die beschäftigt sich dann eben mal dann mit der Thematik und weiß, da kannst du den UFO-Bericht von der keltischen Überlieferung halt nicht mehr auseinanderhalten. Also es ist ein uraltes Projekt und das wird halt wird halt durchgezogen mit einer gewissen Mechanistik.
Ja, aber es sind wahrscheinlich mehr als ein Projekt, weil wenn ich mir da jetzt überlege, was Heinrich Kusch da jetzt vielleicht herausgefunden hat, ne, wo also 60.000 Jahre plus irgendwie da ein Kontakt zustande kam und die vielleicht unter die Erde verschwunden sind. Also die wirkten jetzt nicht so bedrohlich. Ich glaube, dass da viele verschiedene Dinge ineinander greifen und ich glaube auch, dass sehr viele ganz terrestrische Projekte sich einfach als UFO, als außerirdisches UFO tarnen, weil UFO allein heißt ja noch nichts, ja.
Also
UFO
ist sicher. Also wie gesagt, die schwarzen Dreiecke halte ich für eindeutig für made in USA. Also das man muss sich wie gesagt nur mit den Fallberichten dann eben halt dann beschäftigen oder diese oder schwarzen Hubschrauber.
Ich meine, ich glaube vielleicht, ich glaube, dass das eine überstaatliche Gruppe ist oder Gruppen sind. Ich glaube jetzt nicht, dass das, weißt du, was ich meine? Ich kann mir, also allein schon, wenn man sich jetzt in den USA vorstellt, wie entkoppelt der Geheimdienst, die Geheimdienstwelt eigentlich von der weißen Welt ist, ja, die schwarze Welt sozusagen. Und mit wem dort dann wieder Kontakte und so weiter und in die Industrie hinein und so weiter. Also ich glaube nicht, dass das ein nationales Projekt ist oder dass das nationale Projekte sind, weil dann...
Es ist halt schwarz,
aber dann würde wirklich schon irgendwo, keine Ahnung, also dann hätte schon ein Land diese Waffensysteme eingesetzt wahrscheinlich.
Wieso? Nö, es macht ja keinen Sinn. Es scheint irgendeine Form der Agenda zu geben und der Christopher O'Brien, der hat sozusagen seine Passion ja zum Lebensinhalt gemacht. Der ist ja nach Colorado gezogen und hat in einem seiner Bücher dann geschrieben, dass die Amerikaner, also dass das Pentagon momentan in Colorado der größte Auftraggeber ist für Arbeitsplätze. Also die bringen also mit das meiste Geld mit rein und die bauen auf Teufel komm raus, bauen die Untergrundanlagen. Und das ist jetzt kein Wischiwaschi von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben, sondern er belegt das. Also entweder mit Presseberichten, dass da eben halt neue Sachen eben halt dann gemacht werden oder es gibt dann eben halt eine entsprechende Ausschreibung. Also er belegt das wirklich sachlich, dass die da buddeln und dass sie dort irgendwelche merkwürdigen Anlagen dann konzipieren. Wir haben Berichte übrigens in Pine Bush aus New York, wo dann diese schwarzen Dreiecke einfach im Boden verschwinden. Ja, Vergleichbares gibt es dann in Colorado, beispielsweise auch da mit diesen schwarzen Hubschraubern, wo es also wirklich zahlreiche Zeugenberichte gibt, dass dann eben halt Leute irgendwo sitzen auf so ein paar Felsen oder auf ein Gebirge und schauen halt dann so hinaus und plötzlich steht da irgendwie so ein schwarzer Hubschrauber, der da so aus dem Boden rauskommt. Ja, so aus dem Gestein
schwarze
raus.
Schwarze Hubschrauber, ja. Du beschreibst es ja in Helikopter.
Ja, die Helikopter. Also irgendein Journalist hatte ja 75 als da
Montana, da ging ja voll.
Ja, genau. Also ich habe ja einen Bericht über diese Verstümmelungen da in Montana und die Helikopter geschrieben und das Ganze gab es dann eben halt dann auch schon im Vorlauf schon entsprechend früher und einer von den Journalisten hat dann eben halt diese schwarzen Hubschrauber als Helikopter dann bezeichnet, was dann ziemlich gut passen würde dazu,
und
den
einmal,
merkwürdigen Einheiten.
Und einmal sind die lautlos, dann wiederum werden sie unsichtbar. Also Unsichtbarkeitstechnologie scheint da auch immer wieder auch auf das Skinwalker Ranch vielleicht zum Einsatz zu kommen. Ja, jemand hat das Stichwort Breakaway Civilizations natürlich, das sehr beliebt ist. Also diese Idee, dass es da eben eine überstaatliche Gruppe gibt, die einfach Hochtechnologie verwendet, die sie...
Weiß ich nicht. Könnte ja sein. Ja. Also ich denke da ja immer an Robert Lazar, wie der beschrieben hat, dass dann auf der S4 eben mal Russen gearbeitet haben. Und ich meine, wir haben Tscheljabinsk und es gibt ja also gerade Tscheljabinsk, also das Ganze, ich habe einen Beitrag ja darüber geschrieben, über Tscheljabinsk, was da an Zeugenberichten, das erinnert sehr stark eben halt an das, was an in Dulce oder Dulci eben halt und noch stattfindet, mit Vermissten, mit irgendwelchen Untergrundanlagen. Irgendeiner hatte mal seine das kann funktioniert, also für Russland glaube ich, dass das funktioniert. Irgendeiner hat mal seine Freundin in eine von diesen Untergrundanlagen dann eben mal da mitgenommen und die meinte, das sei sogar riesige Hallen und alles Mögliche. Und dann hätte ihr erzählt, dass das irgendwie so ein Teamwork ist mit irgendwelchen Aliens. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass da, es gibt ja auch da bei diesen amerikanischen Verschwörungsgeschichten da auch immer wieder Hinweise auf russische Truppen in den USA oder beispielsweise eben mal dann also russische Hubschrauber, die da oder dass dann beispielsweise irgendwie russische Panzer da verladen werden. Ob das natürlich jetzt nur rein für Militärübungen ist oder so oder ob die sich dann irgendwie geirrt haben, dass also die Russen eigentlich Polen sind, weil die Amerikaner Polnisch und Russisch halt nicht auseinanderhalten können, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, der Beitrag von Lazar war in der Hinsicht dann recht interessant, dass da tatsächlich irgendeine Art von Teamwork stattfindet, weil die Dinge ja wahrscheinlich dann eben halt dann auch in großer Menge da in Russland eben halt dann auch abstürzen. Kann man sich vorstellen, ich meine, wir hatten das Thema der Bruchpiloten ja schon gehabt, dass die da ja nicht so sattelfest sind da in ihren Untertassen. Und die Chinesen werden da wahrscheinlich auch irgendwas haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da eben halt internationale Verbindungen gibt, die da eben halt dann dahingehend laufen, dass man da also entweder um sich dann irgendwann mal so weit zu militarisieren, dass man also zurückschubsen kann, nicht nur immer nachgeben muss, oder ist es eben halt dann, ja, weiß ich nicht, was da im Militärischen, da bin ich jetzt wahrscheinlich also geistig da schon nicht mehr so flexibel, dass ich im hohen Alter, dass ich mir das so Militärszenarien dann so durchdenken kann. Ich weiß es halt nicht. Für mich ist halt entscheidend, was beschreiben die Zeugen, was wird da eben halt dann berichtet, und von daher finde ich Zeugenaussagen eigentlich immer interessant, und da war es ja eben halt dann wirklich so, dass ja das die ganze County Police, das, also diese Verstümmelungen da in Montana liefen ja über fünf Counties, und da war es ja wirklich so, dass dann einer mit seinem Streifenwagen dann unterwegs war und er hörte über sich halt einen Hubschrauber, ja, und der hielt dann an und es war ja klare Nacht und da war nichts, ja, er sah die Sterne und aber der Hubschrauberlärm, ja, war also dann direkt über ihm, ja, und er konnte damit gar nichts anfangen. Auf der anderen Seite gab es eben halt auch zig Berichte, wo dann also, ja, die hatten zuerst gedacht, da fliegen dann UFOs halt herum, weil sie dann nur die Konturen oder die Lichter gesehen haben. Da sind sie halt dann rangegangen, haben festgestellt, naja, das sind Hubschrauber, die sich da eben halt dann bewegen, und das Lustige war...
Aber eben lautlos, ne? Dann teilweise.
Völlig lautlos, ja. Und aber über diese Helikopter, da überlege ich ernsthaft mal eine Sonderpublikation mal irgendwann mal zu erstellen, und weil das Thema ist wirklich so heiß. Das ist also wirklich eines der bizarrsten Themen, und es hat ja vor allem nicht diese Wiederholungen, ja, weil diese Dinger, die machen ja dann die verschiedensten Sachen, auch völlig irrational. Also ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass ich ja ein Buch jetzt momentan lese von dieser amerikanischen Abduktie, die ja mit dem Bart Hopkins zu tun hatte, diese Katie Davis, und die hat das ja dann auch beschrieben, dass das dass die also stellenweise wirklich da im halben Meter über das Auto geflogen sind, ja. Oder beispielsweise waren dann eben mal halt dann ihre Kinder draußen beim Spielen, und dann landete dann einer von diesen schwarzen Hubschraubern und irgendwie so ein schräger, merkwürdig aussehender Mann mit so einem komischen Ding, das sie für eine Kamera hielten, hat sie dann gefragt, ob sie nicht irgendwie Lust hätten, da mal mitzufliegen. und dann zog das Ding dann vorbei. Ja, ist ja auch immer ganz lustig, dann die Bilder dann zu sehen, weil sie ist dann wirklich, also ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben noch nie einen Hubschrauber in der Nähe gesehen. Ja, die hat ja da, ich weiß nicht, ein oder zwei Bilder. Und das Ding ist halt wirklich in unmittelbarer Nähe, ja. Es ist also wirklich, das ist ja schon richtig aufdringlich, ja. Wo man sich natürlich fragt, was ist das für eine, ich meine, wenn ich die überwachen will, dann reicht es doch aus, wenn ich da irgendwie halt einen Transporter hinstelle, der Überwachungstechnik halt hat, da lasse ich doch die Hubschrauberchen nicht solche Kapriolen da machen.
Ja, Druk schreibt da, die Hubschrauberform ist ja nur Tarnung, ne? Das, und du gibst da auch so Beispiele, wo dann zum Beispiel wo eigentlich so quasi klassische Untertassen daherkommen und dann plötzlich das Geräusch von einem Jet von sich geben.
Das ist noch nicht mal das Verrückteste. Es gibt ja da dieses Buch von dem Amerikaner Bob Pratt, der war ja dann in Brasilien und hat ja da die Fälle untersucht, und das ist ja völlig bizarr. Also die Brasilianer hatten damals, ich weiß gar nicht, wie dieser Traktor hieß, also so in den 60er Jahren irgendwie Globo oder so, eine rein brasilianische Produktion, fuhr so mit ziemlich allem, was man halt dann reingeschüttet hat. Und da war es dann so, dass der hatte eben halt so ein Geräusch mal von sich gegeben, wie so eine Nähmaschine. Ja, so Ratatouf, Ratatouf, wie halt so eine Nähmaschine. Und war vom Klang her eben halt dann zu hören. Und wenn du halt dann abends unterwegs bist, und wie gesagt, das war in den ländlichen abgelegenen Gebieten, da hattest halt mal eine Taschenlampe, und du hörst von hinten halt dieses Geratter, da bist du halt dann auf die Seite gegangen, weil dann eben halt dann einer mit seinem Traktor vorbeigefahren ist. Und da gab es also zig Fälle. Er hatte der Bob Pratt, der eben halt in UFO Danger Zone in diesem Buch verfasst, wo dann die Leute eben halt dann feststellen, dass das Geräusch plötzlich aufsteigt, ja, dass dieser merkwürdige Traktor plötzlich über ihnen ist, ja, und dann haben diese Dinge dieses typische Traktorengeräusch nachgemacht. Ein anderer Zeuge hat dann geschildert, dass er eben halt dann also plötzlich fließendes Wasser hörte über sich, und da sah er halt eine fliegende Untertasse, und die hat dann, es klang wie eine Quelle, ja, die dann, und der läuft halt wirklich im Busch, und da ist weit und breit nichts, und von diesem Ding oder andere haben sich dann halt so Schweinequieken eben halt dann von sich gegeben, wo man sich natürlich fragt, ja, was ist da, ich meine, ja, was ist da die Motivation, ja? Und das war dann oftmals eben halt dann also entweder Entführungserfahrung oder eben halt, die haben dann versucht, die dann irgendwie anzugreifen oder ähnliches. Aber es ist völlig, völlig bizarr. Also wie gesagt, deswegen bin ich auch der Ansicht, dass wir es auch nie irgendein Disclosure in dem Sinne geben, dass dann, was weiß ich, Direktübertragung von S4 auf Area 51 und du siehst einen Retikulaner und der sagt dann, ja, hier sind wir oder so. Und das wird es nie geben, weil die Struktur des UFO-Phänomens an sich so bizarr, so völlig verrückt und durchgedreht ist. Ich meine, ich habe ja schon NICAP erwähnt, oder APRO, oder die ganzen anderen Gruppen oder das KUFOs, was wir heute ja erst wissen. Diese ganzen, also das, wer die ältere UFO-Literatur ja kennt, so 50er, 60er Jahre, Frank Edwards beispielsweise, ja, das waren alles so herrlich klinische UFO-Sichtungen. Ja. Du siehst einen Autofahrer und der sieht dann eben halt dann also über der Straße schweben irgendeine schöne Untertasse. Die Untertasse fliegt davon und der Mann fährt dann halt dann weiter, oder stellenweise fällt der Motor halt dann aus. Und dann kann er aber wieder weiterfahren, meldet das den Ufologen, und es war wunderschön, klinisch, perfekt, super, klassische Untertasse, klassisches Raumschiff. Jetzt aber fällt dann eben halt dann auf, das blieb ja nicht nur dabei, ja, es waren ja dann auch, kamen dann gesundheitliche Nachwirkungen dazu, es kamen Poltergeister dazu, es kamen diese mehr bizarren Schattengestalten dazu, es kamen dann eben halt dann auch noch diese Lichtkugeln dazu, die diesen Leuten die Hölle heiß gemacht haben. Der sicherlich bekannteste Fall ist ja von Betty und Barney Hill, da fing es ja mit Poltergeistern eben halt dann an, und dann hat man ja auch, damals war das ja sowieso eben immer...
Diese Vermischung, dass diese ja, ganzen Dinge so ineinander greifen, das ist
ja,
überhaupt
also nicht... Der Betty Hill haben die hier jedes Mal Vorwürfe gemacht, weil sie da halt geschildert hat, dass da Lichtkugeln eben mal halt bei der halt herumfliegen, und obwohl sie zig Zeugen hatte, ob das Nachbarn waren oder Familienmitglieder oder sonst irgendwas, haben die gesagt, ja, die spinnt ja, weil man einfach davon ausgegangen ist, ein UFO-Ereignis ist ein Einzelereignis, es gibt dann eben mal halt dann, dabei bleibt es, ja, und bei Mehrfachsichtern, das ist so wie die Kontaktlerbewegung, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben, ja. Und das ist ja das Bizarre, aber die hat diese Sichtungen gehabt, und die hat die sich nicht eingebildet, sondern die hat ja ihre Nachbarn gehabt. Ja, die hat ja eine Nichte, und die Nichte hat ja zu dem Thema, den Namen von der Nichte kann ich mir jetzt nicht mal erinnern, aber die hat zwei gute Bücher geschrieben, ich habe beide rezensiert, die sind bei mir in Artikelform halt dann auf dem Blog, und die hat dann eben halt dann auch die Zeugen aufgeführt, ja, ihre Tante hat nicht gesponnen, dann hätten alle Nachbarn mitspinnen sollen, ja, oder die Leute, die dann eben halt dann mit dabei waren und diese Lichtkugelerscheinung oder die Poltergeister damit beobachtet haben.
Es war die letzte Sendung, glaube ich, da war ja Hannes Schmidt wieder mal zu Gast, und wir haben über die Heimsche Theorie gesprochen, aus der ja auch zum Beispiel ziemlich viele Wechselwirkungen, die man von UFOs beobachtet, hergeleitet werden können, also hochspannend. Also irgendwo scheint er da schon auch auf diesem Gebiet auf einer heißen Spur gewesen zu sein. Und auch paranormale Phänomene sind ja in dieser Theorie erklärbar, und das geht alles ineinander. Ne? Da hast du halt irgendwie Aktivitätenströme und die eigentlich dieselbe, wenn man das jetzt ingenieren kann, Technologie, die halt ein UFO quasi, die es ihm ermöglicht, wirklich weite Distanzen zurückzulegen, die ist dann auch im Spiel, wenn irgendwelche paranormalen Phänomene auftreten, wenn sich Dinge manifestieren. Ne? Also das, es scheint wirklich so zu sein, dass diese ganzen Dinge, und deshalb interessieren mich auch inzwischen Seancen extrem, also das habe ich früher nicht ernst genommen, sage ich ganz ehrlich, aber weil, ich meine, da manifestieren sich ja manchmal auch Außerirdische. Ne? Ich hatte dieses Jahr zwei sehr interessante
Experimente. Oder Bigfoot.
Ja, also genau, Bigfoot. Mhm. Diese Dinge hängen zusammen. Mhm. Irgendwie. Zumindest schaut es wirklich so aus. Oder
ja,
beziehungsweise es gibt vielleicht, man muss vielleicht auch wirklich differenzieren. Ich meine, es gibt wahrscheinlich tatsächlich physische Objekte mit einer exotischen Technologie, die da herumfliegen. Da wäre die Frage sehr interessant, wer fliegt die? Aber dann gibt es, glaube ich, daneben noch ein paar andere Ebenen. Und irgendwo aber scheint diese Technologie auf einer Ebene zu operieren, die irgendwie mit unserem Bewusstsein zusammenhängt. Also irgendwo ist das Zeugnis der, meiner Meinung nach, Tatsache, dass Information eigentlich fundamental ist und nicht Materie. Deshalb sind natürlich auch Dinge möglich, die völlig verrückt sind, weil da nicht wirklich Materie im Spiel ist, sondern einfach ja die Information der primäre Faktor ist. Und würde jetzt nicht so weit ausholen, aber irgendwie bestätigen diese Anekdoten, die du da erzählst, genau das.
Ja, ich bin ja Kilianer, wir haben ja auch eine Sendung gemacht über John Keel und er bezeichnet das Ganze einfach als das Phänomen. Also wie das jetzt genau, also ob Heim da jetzt recht hat oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich bin, glaube ich, bei dem dritten oder vierten Video bin ich da schon ausgestiegen, weil ich nicht verstehe. Also ich gebe es ganz offen zu, ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, deswegen kann ich mich dazu nicht äußern. Wie gesagt, es ist sehr anschaulich gemacht, aber ich begreife es halt nicht. Also das ist
es geht dann sofort in Bereiche, wo man wirklich also da muss man sich
Ich habe das letzte gesehen dann über das Versterben oder das Sterben allgemein, wo ja dann dein Interviewgast ja dann auch so schwarz angezogen war.
Und das ist nicht das Letzte, aber vor ein paar Monaten ist es rausgekommen. Heim spricht mit den Toten. Ne,
um seine, ja, genau. Ja. Und das andere kann ich mich erinnern, war eben halt so in schwarz gekleidet und hat dann losgelegt. Ja. Und das war ja nur diese Heimterminologie. Gut, ich bin halt ausgestiegen, weil ich da ja...
Naja, da musst du aber alle Videos gesehen haben. Du musst also dich mit Syndrometrie beschäftigen und so weiter.
Ja,
und da wird wirklich... Heim hat ein ganz... Das ist ja das Irre. Ja. Also der hat wirklich eine eigene Mathematik entwickelt, der hat eigene Formalismen entwickelt, weil sonst kannst du die Dinge ja nicht beschreiben, die er beschrieben hat. Ja,
er hat ein fotografisches Gedächtnis oder ein
eigenes Gedächtnis. Das auch noch, aber das ist alles Killefit. Er hat einfach... Dadurch, dass er diese komplett neuen Formalismen auch entworfen hat, dadurch konnte er ja Dinge beschreiben, die ihm von der Physik einfach, die können sie nicht, sage ich jetzt einfach ein bisschen hämisch, die können sie nicht anders helfen, als das einfach zu bestreiten, dass das alles existiert, weil es überhaupt nicht abbildbar ist in ihren Formelwerken. Und Heim hat da einen neuen Formalismus erschaffen, sich erdacht, der das abbilden kann. Und das ist eigentlich das Unglaubliche. Und dann sieht man aber, wie diese Dinge alle tatsächlich ineinander fließen, wie Technologie für interstellares Reisen und paranormale Phänomene eigentlich auf physikalischer Ebene auf denselben Dingen beruhen. Und das finde ich extrem spannend. Und ich glaube, dort muss man wirklich ansetzen. Und in dem Sinne, natürlich, wer versteht das schon wirklich? Aber das ist ja das Problem, ne? Aber da diese Technologie quasi in die geistige Welt hineinreicht, ich sag's jetzt einmal so, ist das alles so irre, glaube ich. Und deshalb ist da wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt, wenn das jetzt wirklich Menschen auch irgendwie herstellen könnten, jetzt sagen wir mal theoretisch, jetzt, dann wäre es auch nicht verwunderlich, dass die Objekte, die tatsächlich dann terrestrisch werden, von Leuten gesehen werden und die dann sagen, na, das kann nicht von der Erde sein. Das ist so irre, ne? Weil das eine komplett neue Technologie ist, auf komplett neuen Grundlagen und physikalische Effekte, die man vielleicht erst nur experimentell gefunden hat. Ich glaube, Tesla hat viele experimentell viele Dinge gefunden, die dann vielleicht erst, wenn überhaupt, durch Heimsche Theorie und ähnliche Theorien, ist ja nicht der Einzige, der das versucht hat, irgendwo beschreibbar waren und dann vielleicht mal wirklich das in beherrschen konnte. Wow. Jetzt wieder so ein bisschen auf die Erde kommend, also weil, oder sagen wir mal zu diesen jüngsten Entwicklungen, also auch Wissenschaftler scheinen sich jetzt bemüßigt zu fühlen oder so, die Erlaubnis quasi, oder weiß nicht, wie ich das sagen soll, Avi Loeb zum Beispiel, Professor Avi Loeb, der auch ein Buch über Oumuamua geschrieben hat.
Habe ich rezensiert.
Also ich persönlich glaube, das ist einfach ein interstellarer Komet, aber was weiß ich, er hat ein paar eigenartige Eigenschaften gehabt, das auf jeden Fall. Oder irgendwo irgendein Komet, irgendein so Objekt halt. Aber wer weiß. Und der ja jetzt das Galileo-Projekt ins Leben gerufen hat, wo er versucht, durch ganz, ganz viele Teleskope, also er will ja, glaube ich, 100 Stück, also hochauflösend und in allen möglichen Frequenzbereichen operierend aufstellen, damit er diese Dinge detektieren kann und dann dreidimensional deren Weg nachvollziehen kann. Und der sagt, und das habe ich sehr interessant gefunden, der Robert Fleischer hat zum Beispiel auch ein Interview mit ihm gemacht, und er sagt, dass er will seine eigenen Daten haben, er will, das ist interessant, irgendwie habe ich mir da, ich weiß nicht, irgendwie hat, er will gar nicht diese ganzen, also er will nicht, dass in der Regierungsoffizieller zu ihm kommt oder Halboffizieller und ihm irgendwelche Daten gibt, also er glaubt schon, dass die Regierungen, die Geheimdienste, die Militärs mehr wissen, davon bin ich überzeugt, aber er will das gar nicht sehen, weil dann wäre er ja auch zur Geheimhaltung verpflichtet. Stimmt, ja, und deshalb will er seine eigenen Daten erzeugen und die will er dann aber freigeben. Erstens einmal, ich frage mich, wenn er wirklich was detektiert, was jetzt wirklich seltsam ist, ob er das dann einfach so mal schauen, was passiert, wenn er das dann einfach freigibt. Wäre großartig. Und zweitens, ich finde es einerseits nachvollziehbar, dass er quasi das gar nicht sehen will. Auf der anderen Seite, ich meine, was ist denn das, was geht denn da ab, bitte? Ein Wissenschaftler selbst sagt, ja, ich glaube zwar, dass da viel mehr Informationen existieren, aber die sind alle geheim und deshalb muss ich mir meine eigenen Mühsalen legt haben, indem ich halt ein paar Millionen da aufsteuere und meine Teleskope aufbaue, muss ich mir die zusammenklauben. Ich meine, was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Das ist ja erbärmlich. Ich meine,
ja, über die Gesellschaft an sich sagt relativ wenig aus. Es ist halt einfach so, dass wir eine bunte Riege, gerade in den USA, wenn man sich jetzt zum Beispiel ansieht, dass die CIA ja auch nicht ein Club ist, sondern wenn man sich mal so die Nomenklatur von denen mal anguckt, also was da, das ist ja auch wahrscheinlich so unter Need to Know, also da wursteln ja zig Gruppen eben mal dann herum, oder die NSA, oder ja, da hat ja jede Waffengattung hat ja ihren eigenen Geheimdienst, was zu Kuriositäten führt. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, als irgendwelche FBI-Leute irgendeinen CIA Undercover-Agenten festgenommen haben, weil die da zwischenzeitlich sicher auch nicht koordinieren. Das ist ja dann einfach das grundlegende Problem eben, also noch bei diesen ganzen Geheimdiensten. Deswegen, ja, gut, ich meine, das Galileo-Projekt kann er ja gerne machen. Nur, wie gesagt, die Informationen liegen ja halt schon alle vor. Also wie gesagt, nach 80 Jahren CIA-Untersuchung wissen die, mit wem oder mit was die es da zu tun haben. Und viel mehr müsste man da eben halt dann also wirklich darauf drängen, dass die CIA eben halt dann hier die Unterlagen rausgibt. Aber das werden die nicht machen, weil einfach, wie gesagt, das ist meine These, es ist nicht das System, das eine Veränderung hervorbringen möchte, sondern es sind halt dann immer Einzelgestalten.
Aber glaubst du,
wie...
Ja, sag mal.
Ja, und die werden früher oder später eben halt dann einsehen, dass sie da nicht weiterkommen. Und ich meine, ich kenne das Szenario ja. Also es gab ja dann eben mal dann auch stellenweise recht bizarre Aussagen da von dem, glaube ich, israelischen Verteidigungsminister, der da irgendwie was so mit zig Alien-Kontakten da auch, oder ehemaliger Verteidigungsminister, der da auch so mit zig Alien-Kontakten dann eben halt dann, oder dieser Hellier aus Kanada, auch der Verteidigungsminister dann auch gemeint hat, dass
der schon verstorben ist inzwischen, ne?
Der verstorben ist inzwischen, genau, dass da eben halt dann auch entsprechende Kontakte gegeben hat, unabhängig davon, wie man das jetzt beurteilen will. Aber gut, ich meine, es hat die Welt nicht aus den Angeln gehoben, ja. Also ich weiß nicht, wieso die auf den, also das Einzige, was ich mir halt erklären kann, ist, wie gesagt, dass das UFO-Phänomen entweder so gruselig ist oder dann eben halt dann also so sehr mit unserer Wirklichkeit vernetzt ist, dass man es den Menschen einfach nicht sagen kann. Also ich denke da an die Margaret Thatcher, die ja mal ein Interview geführt hat mit einer Frau Bruni, und dann hat sie dann der gesagt, ja, you can't tell the people. Ja, also ihr könnt das den Leuten einfach nicht sagen, weil die natürlich dann von ihren Geheimdiensten, die ja dann ja hier immer Brüderschaft trinken mit den amerikanischen Geheimdiensten, ganz genau wissen, was hinter dem UFO-Phänomen steckt. Und weil wir ja bei Warminster waren, da war es ja auch so, da waren ja Militärs mit dabei, weil halt dann einfach in einem Viertel dann plötzlich dann die ganzen Uhren ausgefallen sind, ja. Dann zum anderen gab es ja diese Himmelsbeben, die dann also so laut und so unglaublich waren, da hat es ja 59 Zeugen gegeben, ja, da ist natürlich dann auch das Militär eben halt dann vorgefahren, weil man ja immer gedacht hat, das sei das Militär, ja, und da stand dann das Militär da und konnte sich das auch nicht erklären, was da halt dann vor sich ging. Also ich denke mal, das UFO-Phänomen an sich ist in der Weise nicht vermittelbar.
Aber glaubst du, dass die Geheimdienste, die Militärs wirklich wissen, was da dahinter steht?
Die CIA auf jeden Fall. Ja. Natürlich. Wenn du eine Organisation hast, die seit 80 Jahren arbeitet und die ein praktisch unbegrenztes Budget hat, die so eine Infrastruktur hat wie die CIA, also ich habe mich da ja so just for fun, weil ich das ja, wie gesagt, über die Foo Fighters gelesen habe, haben mir so ein paar Dokumentationen über die CIA angeguckt. Die haben eine Infrastruktur, das ist ja unglaublich.
Ja, die haben ja eigene Luftwaffe, ne?
Ja, die müssen ja noch nicht mal irgendwo einen Wagen mieten. Ja, die haben ihren eigenen Fuhrpark. Es ist völlig egal, wo du ankommst. Du kannst in jedem Teil der USA und in jedem Teil von Kanada ankommen. Ja, du hast eigene Dienstfahrzeuge. Und der neueste Player in dem Ganzen ist ja die Heimatschutzbehörde. Das geht ja auch aus dem neuen Skinwalker-Buch eben mal davor. Das hatte der Knapp, Kellerherr und dieser Ketzki irgendwas, was die da verfasst haben. Und da war es tatsächlich so, da war eben halt ein Zeuge und der hat dann eben halt dann, ja, Besuch von so einem vermeintlichen Man in Black bekommen und hat sich aber dann dieses Kfz-Zeichen aufgeschrieben. Dann stellte sich heraus, dass es also aus dem Fuhrpark dieser Heimatschutzbehörde, die da den scheinbar der neueste Mitspieler in dem Bereich ist. Und wie gesagt, wenn das FBI denn wollte oder wenn die CIA denn wollten, die haben ja schon, wie gesagt, Edgar Hoover 47 Zugang zu dieser Scheibe, die wissen ganz genau, was das ist. Ja, nur die sagen es halt nicht. Und deswegen sind ja die Aussagen, und man muss es ja verstehen, wieso ich so argumentiere und so denke, wie ich denke, weil ich den ganzen Schmuh ja kenne. Ich kenne das ja wirklich, ich habe mich ja schon mit jedem Zeitalter der UFO-Forschung ja schon beschäftigt. Ich habe ja über die Washington-Welle 52 habe ich zwei Artikel geschrieben. Also einmal über Washington, die Aktivitäten, die es da gegeben hat, und zum anderen eben halt über die 52er-Welle, wo ich mich ja auf das Buch von Faschino bezogen habe, wo ja dieser Abschussbefehl kam von der Luftwaffe, wo die ja gesagt haben, die Dinger müssen da jetzt abgeschossen werden. Und dann sind die Jets aufgestiegen und ziemlich heftig runtergefallen. Muss man sagen, die hatten ja, ich habe die statistischen Daten, die der Faschino da eben halt dann gefunden hat, habe ich in einem Artikel übernommen, und das war also wesentlich, die hatten ja wesentlich größere Verluste als in der Zeit davor, als in der Zeit danach und als in irgendwelchen Kriegsgebieten. Ja, also gegen war ja Korea, war ja Honeymoon, ja. Das ist ja.
Aber ich bezweifle trotzdem, dass sie dieses ganze Phänomen, natürlich haben die unglaubliche Ressourcen etc., aber
Norad.
Man kann nicht alles kaufen. Also
nee, ich mein, das geht nicht ums Kaufen, der wie hieß der nochmal, der...
Aber selbst wenn sie alle Informationen...
Ja? Der Richard Dolan hat mal ein super Video gebracht, ich muss mal gucken, aber ich glaube, ich habe es kommentiert bei mir, also es müsste zu finden sein auf dem Blog, ich habe es natürlich verlinkt. Richard Dolan hat mal aufgedröselt, welche Möglichkeiten die Geheimdienste, die Militärs haben, die einfliegenden Objekte zu registrieren. Ja, das fängt schon bei irgendwelchen Also wie gesagt, NORAD nimmt ja alles auf. Ich habe neulich gehört, dass also angeblich das Verteidigungsradar, also das, es gibt ja dieses normale Flugzeugradar, dieses Sekundärradar, wo dann eben mal Flugkörper ja nur auftauchen, wenn da ein Transponder ist. Das ist bei den Militärs anders. Die zeigen das gesamte Bild, da siehst du alles, ja. Und da habe ich mal eine Aussage gehört, die war natürlich Quatsch, dass die dann, also dass bei diesem Verteidigungsmilitärradar irgendwelche Objekte, die sich unkonventionell bewegen, die zu schnell sind oder zu langsam, dass die ausgeblendet werden, das ist natürlich Bullshit. Wenn die Russen irgendwelche Hyperschalldrohnen konstruieren, die in den amerikanischen Luftraum reinfliegen und die werden also von irgendeinem Programm weggerechnet, weil man angeblich nicht mit dieser Geschwindigkeit fliegen kann, da wären die ja schön dumm, wenn ja, die also damit, so ein Programm einstellen würden, ja.
Und da wird so viel Quatsch kolportiert. Das glaube ich nämlich auch nicht. Ne? Das wäre wirklich dumm. Weil das, ja.
Ja, ja, freilich. Das wäre ja totaler Käse, weil da siehst du ja, kannst du mit neuartigen Waffensystemen agieren, wie du willst, ja. Nur weil es halt nicht konventionell ist, ja. Aber wer weiß, was die Russen da eben mal da ja auch. Ich meine, die haben ja da in Tscheljabinsk, wie nennt sich das da, irgendwie unkonventionelle Technologie, tralala, irgendwie.
Und gerade dort war dieser Vorfall mit diesem
Meteoriten. Ja, genau, rein zufällig. Ich habe das ja schon mal gesagt, ja. Man stelle sich vor, rein zufällig kracht so ein Ding da in die Area 51 hinein.
Also ja, 2013 ist da ja ein Meteorit über der Stadt eigentlich explodiert und es war 20 Megatonnen oder so, also unglaublicher Vorfall. Genau. Ja. Einen Tag nämlich.
Wo, bitte? Die haben auch das aufgenommen mit diesen Dashcams.
Dashcams, da, ganz viele, wo in Russland hat ja jeder so eins. Und an demselben Tag war eigentlich vorhergesagt, dass aus einer anderen Richtung ein Objekt sehr nah an der Erde vorbeikommt. Und ich komme dann, also das war total bizarr. Und dann passiert das über Tscheljabinsk, aber das war ein anderes Objekt. Total strange. Aber ich meine, nochmal zurückzukommen auf Sie wissen mit Sicherheit, ich bin mir sicher, dass Sie viel, viel mehr Daten haben. Aber können Sie diese Daten verstehen? Verstehen Sie, was Sie da sehen? Ich kann mir vorstellen, die haben hochauflösende Aufnahmen von UFOs, von Aliens, von whatever, kann ich mir alles vorstellen. Hochpräzise Radardaten, wie sie die bewegen, wann, wie oft und so weiter. Wahrscheinlich auch über Entführungen wissen Sie einiges mehr. Ich meine, jeder Fleck auf der Erde kann wahrscheinlich von einem Satelliten beobachtet werden. Wenn da Entführung passiert, müssten Sie eigentlich schauen können, was ist dort passiert zu dieser Zeit? Ich meine, gut, wenn da Unsichtbarkeitstechnologie im Spiel ist, dann werden sie nichts sehen. Weiß ich nicht. Aber die Frage für mich ist schon, verstehen wir oder Teile der Menschheit dieses Phänomen wirklich?
Ja, wenn du, sagen wir mal, die Ressourcen hast, die der militärisch-industrielle Komplex hast und hat und du kannst ja, was weiß ich, ich meine, das ist ja, das, wie heißt der Kaku irgendwas?
Michio Kaku.
Das ist Michio Kaku.
Superstring-Theorie.
Ja, genau, aber ich habe mal eines seiner Bücher gelesen und da ging es dann eben mal dann darum, das war ganz interessant, dass das amerikanische Schulsystem, sagen wir mal, nicht mehr die Spitzenkräfte präsentiert, die USA eigentlich dann bräuchten. Das war die Kernaussage und Kaku hat dann eben mal dann darauf hingewiesen, dass die Amerikaner auf Einkaufstour gehen in Indien und in China und die holen sich da wirklich die Besten der Besten. Und locken die also mit Gehältern, wo die dann die Augen übergehen, ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast die, was weiß ich, von Bombay, den Stephen Hawking, den indischen Stephen Hawking, ja, da bei denen irgendwo da sitzen oder den chinesischen Stephen Hawking, ja, ich meine, die saugen ja wirklich, wie gesagt, weil aus dem amerikanischen Schulsystem scheint da nicht mehr sonderlich viel zu kommen, aber die saugen da wirklich die besten, die intelligentesten, die fähigsten Leute eben mal dann ab und haben ein unbegrenztes Budget. Ja,
ja, aber Sperber schreibt da was, er hat, glaube ich, meine Gedanken gelesen, nämlich Tarek Gast Lazar selber hat gesagt, dass die Geheimhaltung Mist ist, weil sie sich dadurch von den wissenschaftlichen Ressourcen abschneiden, die gebraucht werden, um irgendeine Chance zu haben, das Phänomen zu studieren. Und was ich mich da jetzt frage ist.
Das darf ich da nur ganz kurz ein?
Ja, natürlich, das sollst du sogar. Aber was ich mich eben frage ist, wenn man diese ganzen Leute einkauft, selbst wenn man ihnen wirklich viel Geld bezahlt, halten die dann wirklich alle dicht? Keiner erzählt irgendwas von dem, was er da tut?
Das reicht, wenn du da sagst, ja, stellen Sie sich vor, Sie haben ja aber eine schöne Frau und zwei so süße Kinder. Ach, der eine kann jetzt so richtig schön krabbeln und die andere geht ja schon bei uns bald in die Vorschule. Ach ja, wissen Sie, bei uns in der Geheimhaltung, da ist es halt so, da sollte man sich dran halten, weil es geschehen Unfälle. Immer wieder läuft ein Kind auf die Straße, wird überfahren oder die schöne Frau. Es gibt Leute, die Vergewaltiger, da können wir nichts dagegen tun. Und wenn du so eine Botschaft bekommst, hältst du die Klappe. Oder wenn du entsprechende Dienstjahre hast, dann sagen die, ja, Sie da mit Ihrer Rente, naja, Sie haben ja 40 Jahre gearbeitet, wir haben uns mal Ihren Kontoauszug angesehen. $4,25 ist nicht sehr viel. Ohne unsere Rente, naja, werden Sie wahrscheinlich zur Suppenküche gehen. Du brauchst da keine großartigen Bedrohungsszenarien, ja. Ich brauche nicht viel zu machen, um meinen Familienvater einzuschüchtern.
Ja, aber sind das alles Familienväter? Aber gut, jeder kann ja, irgendwie.
Gut, da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste, aber dessen ungeachtet ist es
natürlich. Fürchte, du hast
recht, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Also du hast eben halt dann bis nach Bombay gefahren oder nach Mumbai, wie das jetzt heißt, und hast dann eben halt die 100 klügsten Köpfe, ja, also. Und die schleppst du dann eben mal, was weiß ich, in die S4 oder in welche Anlagen halt auch immer. Natürlich machst du es nicht so wie beim Lazar, daraus werden sie wahrscheinlich gelernt haben. Den sagst du nicht, ja, das ist jetzt hier die Untertasse. Ja, sondern die werden denen da irgendwelche Teile halt geben.
Compartmentalization, ja, glaube ich. Ne?
Also, genau, das haben wir jetzt, wenn das Inder sind, sagst du, ja, das haben die Chinesen kreiert, ja, und wenn das Chinesen sind, sagst du, das haben die Inder kreiert, ja. Da ist natürlich dann sowieso dann so ein gesunder Wettbewerb dann zwischen denen und dann fangen sie natürlich an, das Ding auseinanderzunehmen. Das fing ja beim Lazar auch so an. Es war ja nicht so, dass die ihn von Anfang an jetzt hier in die Dings, er hat ja auch erstmal mit diesem komischen Antigravitationsdings da arbeiten müssen, wo noch nicht mal klar war, ob das jetzt wirklich von Zeta Reticuli ist. Oder nicht. Nein, das ist halt dieses Need to Know. Und die werden das dann so aufdröseln, dass denn die besten Leute eben halt dann daran arbeiten und nicht mal wissen, wie das Ganze dann im Gesamtzusammenhang. Und da reichen dir vielleicht 5, 6 Techniker. Ja, da reichen dir 5, 6 Techniker, die wissen, dieses Teil muss da rein und dieses Teil muss da rein. Und dann passt die Geschichte. Also ich habe da überhaupt keine Probleme damit. Gib mir das Geld, ja, ich bringe dir jeden Tisch zum Fliegen. Ja, ich fahre einmal zum Einkaufen nach Shanghai oder nach Bangalore, bring da die hellsten Köpfe mit und da wollen wir aber mal sehen, ob wir die Untertasse nicht in die Luft bekommen. Und vor allem bei den Indern da mit den Vimanas.
Ja, also ich weiß nicht so recht. Ja,
das haben die schon mal geschafft. Das haben die Inder schon mal geschafft. Also.
Naja, ob das die Inder waren, weiß man jetzt nicht. Aber
ja, aber die sind geflogen. Es gab auch Inder, die geflogen sind mit den Dingern.
In den Berichten, ja, ja.
Ja.
Dasselbe Mann schreibt da, diese Idee mit wir holen uns fähige Leute aus der Welt ist eine Idee wie aus einem James-Bond-Film und so funktioniert dem Wissenschaftler nicht. Es verzweifeln schon 10.000 Wissenschaftler, die über viel einfacheren Problemen ständig zusammenarbeiten. Ich muss sagen, das hat schon auch was. Also meine Wissenschaft ist eine Knochenarbeit und ich glaube, die hellsten zusammen. Köpfe brauchen dann auch, ja.
Ja, du hast eben, sagen wir mal, also machen wir es mal
an einem Beispiel fest.
Also wir haben die Roswell, machen wir es doch mal an einem Beispiel fest. Wir haben die Roswell-Untertasse, ja, und dieses Ding besteht einfach aus irgendeinem Metall, von dem die Amerikaner eben mal nicht wissen, woraus besteht. Ja,
aber bei Memory-Metall gab es.
Dann nehme ich dieses Ding und stelle das dann eben mal den Metallurgen oder wie die heißen oder diesen Metallspezialisten dann eben mal dann vor und sage, ja, das ist dann eben mal aus irgendeinem sowjetischen oder aus einem russischen Rüstungskonzern und wir können uns nicht erklären, wie das funktioniert. Das Team kann 500 Leute haben. Du kannst die 500 besten Metallurgen haben, die sich damit beschäftigen. Das hat mit dem Antrieb gar nichts zu tun. Für den Antrieb, da hast du wieder andere Leute. Und dann dröselst du den Antrieb so weit auf,
aber da liegt dass ja also auch praktisch das jeder... Da liegt ja auch das Problem. Die kommunizieren nicht miteinander, die kriegen alle nur einen Tunnelblick. Ich meine, die Frage ist, wie man mit so einem Ansatz, macht man damit... Ist der erfolgreich? Weil Bob Lazar
die hat Atombombe, ja auch. Was meinst du, wie die Atombombe gemacht haben? Glaubst du, die haben die Leute hingeführt, haben gesagt.
Aber es so, ist eine einfachere Geschichte, glaube ich. Also, ich glaube, es ist einfacher.
Ja, aber die Atombombe hat doch gezeigt, dass es funktioniert.
Ja,
die Atombombe wurde. Die haben keine Ahnung gehabt, was sie da machen. Ja, das Manhattan-Projekt hat keiner gewusst, dass das eine Atombombe werden soll.
Aber so ein UFO ist wahrscheinlich komplexer als die Atombombe. Die ist ja in Wirklichkeit
Antrieb. Ja, freilich, du hast den Antrieb. Und ich habe ja gesagt, du musst das Zeug, das wird wahrscheinlich sowieso nur in Fragmenten bestehen. Und dann hast du halt dann deine jeweiligen Spezialisten, die sich mit bestimmten Aspekten dann eben halt dann beschäftigen. Und irgendeiner sagt dir dann, ja, okay, also wir haben es geschafft, wir können dieses Metall nachbauen. Ja, perfekt. Dankeschön, gut gemacht. Die anderen sagen, ja, diesen Motor bringen wir zum Laufen. Wir haben zwar keine Ahnung, was der dann antreibt oder was, aber wir bringen ihn zum Laufen. Aber
Wladislav, wir haben heute über Bob Lazar viel gesprochen und er sagt, dass er in den späten 80ern dorthin, man hat ihm das Angebot gemacht, dass er dort arbeiten kann und der kam dort an und die hatten alle keine Ahnung. Die haben ihm dann wieder neue Leute gesucht und die sind in den 80ern...
Ja, in deinem Team. Ja. Die durften sich ja untereinander ja nicht austauschen, hat er doch gesagt.
Also du meinst...
Er hat es doch wirklich geschildert, so wie die in der Kantine sitzen.
Aber ja, die hatten keine Ahnung, wie das funktioniert, das Ding. Also, ja.
Naja.
Ich mein, wenn ein anderes Team das schon herausgefunden hat, was hat denn das dann für einen Sinn, noch mehr Leute reinzubringen? Und das steigt ja nur das Risiko. Mit jedem, der immer diese Scheibe zeigt, steigt das Risiko, dass er, so wie es Lazar ja gemacht hat, dann irgendwann Journalisten holt und sagt, hey, schau, da fliegen UFOs. Ja, ich weiß, wann die fliegen. Filmt das, ne? Und deshalb, wenn also andere Teams schon herausgefunden hätten, wie das funktioniert, dann hätten sie doch den Lazar nicht mehr geholt. Also für mich schaut es so aus, zumindest in den späten 80ern,
Aber wer hat die Dinger denn geflogen jeden Mittwoch? Was ist denn dann da geflogen jeden Mittwoch?
Na, sie haben sie bedienen können, aber sie konnten sie nicht nachbauen.
Verstehst du, wer hat die Dinger denn geflogen, die das japanische Fernsehen aufgenommen hat? Und diese Vorführung, der dann ja beigewohnt hat, wo da mit dem Walkie-Talkie dann kommuniziert worden ist, ja, wobei das also diese Form, also da legte sich ja ein Kraftfeld drumherum, da wusste der Lazar nicht wieder die Kommunikation mit diesem Walkie-Talkie. Das Ding ist geflogen. Das heißt also, es muss in irgendeiner Form, muss da jemand gewesen sein, der zumindest, also wir wissen ja nicht, ob die UFOs immer den gleichen Antrieb haben, aber irgendeiner ist draufgekommen, dass das Ding eben halt scheinbar, und die haben ja auch gesagt, die haben auch so eine uralte Untertasse da eben halt dann gefunden, irgendwo ausgegraben, die Götter wissen wo. Und das Ding ist eben halt geflogen.
Ja, aber diese Dinger sind ja auch noch irgendwie so ein bisschen rumgetanzt. Die haben ja nicht wirklich exotisches Verhalten gezeigt, was ich mir erinnern kann. Vielleicht war das einfach nur eine Show.
Was die Japaner da aufgenommen haben, war doch ziemlich beeindruckend.
Echt?
Und das waren ja
irgendwie Lichtpunkte im Himmel, ja, okay.
Ja, gut. Ich meine, Lazar hat ja eben halt dann gesagt, dass die eben halt dann ihre Probeflüge immer zu dieser Zeit haben, ja. Und wenn man sich also, das ist ja schon längst alles digitalisiert und eben halt nachgerechnet worden. Und man sieht ja dann eben halt, wie diese Objekte sich dann eben halt dann bewegen. Und man fragt sich natürlich, was fliegt da? Also normale Piloten können das nicht gewesen sein. Und Drohnen 89.
Warum können es keine Piloten gewesen, keine normalen?
Ja, weil es so schnell war.
Also die waren, ich weiß jetzt, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was
die sind da ja mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit, die haben sich ja, das sieht man ja, die sind ja von einem Punkt waren die ja plötzlich beim anderen, ja.
Okay.
Also da, es sei denn, die haben natürlich dann ihr eigenes Gravitationsfeld an Bord, ja. Das ist halt, dann merkst, oder was weiß ich, ich bin kein Techniker, aber die Dinger sind ja geflogen. Ja.
Naja, vielleicht konnten sie fliegen, aber sie haben nicht verstanden, wie, ne? Außer die Heimsche Theorie, die sagt ja genau das heraus. Heim hat es ja auch
geschafft. Würde vielleicht erklären, warum da so viele Flugpiloten mit dabei
sind. Ja, genau. Würde
vielleicht erklären, warum da so viele Flugpiloten dabei sind, ja.
Die Dinger nicht fliegen können, das sind dann eben US-Amerikaner oder Chinesen oder Russen. Ich meine, es haben ja auch die anderen wahrscheinlich solche Dinge ergattert und bearbeiten sie, die Russen mit Sicherheit. Ja, also Zetka zum Beispiel, Zetka oder wie auch immer.
Zetka.
Und also das heißt Netz, ne? 1977 auch, hast du eh schon heute besprochen. Ich glaube, es gibt auch einen Artikel auf UFO Scriptorium zu Zetka.
Ja, eine kurze Zusammenfassung, wobei ich also mal dieses eine Buch, mein Gott, jetzt habe ich den Namen wieder von dem Autor, vom Borisowitsch nochmal etwas genauer eine Rezension unterziehen möchte, weil er, wie gesagt, dann auch auf die einzelnen Fälle dann eingeht. Und die haben ja oftmals einen sehr stark maritimen Einschlag. Das ist eben halt dann, also entweder bei der Pazifikflotte sind die Dinger eben halt dann rumgeflogen oder dann bei der Schwarzmeerflotte oder bei der Nordmeerflotte. Und du siehst das ja auch oftmals bei den beiden, aber das versteht halt nur einer, der jetzt sich mit Sitka beschäftigt hat. Aber da sieht man auch, wie gut die Russen jetzt zwischenzeitlich ja ihre UFO-Beiträge machen, dass dann oftmals es nicht so ist, dass da irgendwie der Weltraum so als Intro ist, sondern oftmals beginnen die UFO-Beiträge einfach damit, dass er eben halt übers Wasser geflogen wird. Ja, also das ist halt dann ganz witzig.
Ja, Jesus ging übers Wasser, die UFOs fliegen übers Wasser.
So, oder sie tauchen ein oder sie kommen halt wieder raus und rammen dabei irgendwelche Schiffe.
Ja. Wir nähern uns Stunde 2. Falls jemand anrufen möchte, die Skype-Leitung ist natürlich so wie immer offen. Einfach auf die Startseite gehen und dort findet man das Skype-Symbol und da kann man draufklicken und dann gibt es sicher viele Fragen. Vielleicht hat auch jemand selber eine Beobachtung gemacht, die er sich nicht erklären kann oder will eine Frage stellen, die ich jetzt hartnäckig übersehen habe, wenn auch ohne Absicht. Keine Telefon, schreibt da Lebensform 251. Nein, es ist Skype einfach. Ich habe leider keine Call-In-Nummer. Das, bei Skype funktioniert das in Österreich nicht und sonst habe ich auch jetzt noch nichts gefunden, was jetzt irgendwie, egal, also mit Skype kann man anrufen. Und sie ist offen und wir freuen uns natürlich. JFK und UFO, da gibt es ja auch ein völlig verrücktes Buch, das ich vor Jahren einmal versucht habe zu lesen und dann, das ist ein Buch mit dreifach geschachtelten Fußnoten und ich bin dann irgendwann ganz ehrlich ausgestiegen. Vielleicht weißt du, was ich meine. Es heißt nämlich sogar JFK and UFOs oder UFO.
Das habe ich rezensiert. Aha, ja. Das habe ich rezensiert. Da spielt dann übrigens auch.
Aber es ist ja irres Buch, oder? Ist es nicht völlig anstrengend zu lesen?
Ja, JFK spielte nur eine Nebenrolle, weil nämlich es um einen UFO-Absturz, nicht um einen UFO-Absturz, es geht um ein Ereignis, das also angeblich ein Fake war. Das heißt, aber ich glaube, ich bekomme das nicht mehr zusammen. Also auf jeden Fall war da ein Mann mit seinem Sohn und mit dem Hund waren die auf irgendeinem See unterwegs.
Wo
und da fielen dann also einzelne Fragmente von dem UFO. Und es war aber dann so, dass dann der Kollege des Vaters aus dem geheimdienstlichen Bereich war und dann unter anderem auch, aber das war keine große Sache, die er hatte, da muss er wohl irgendwie als Fahrer fungiert haben, um der dann so irgendwie sehr suspekte Gestalten dann gefahren hat. Man findet den Beitrag bei mir auf, kann ich verlinken, weil der Beitrag, den habe ich vor Jahren geschrieben. Ja, das war
aber
schon,
ich meine jetzt gar nicht so sehr das Buch, aber es gibt anscheinend sehr viele Connections zwischen JFK und dem UFO-Thema, beziehungsweise zwischen
Marilyn Monroe. Nick Redfern hat ja ein Buch geschrieben über die Marilyn Monroe und Asche auf mein Haupt, mea culpa, mea maxima culpa, ich habe es nicht bestellt. Bisher, ich könnte mich, also es fällt mir immer wieder dann ein, dass ich es mir dann besorge bei den Amazonen, aber ich vergesse das dann immer wieder, weil die Marilyn Monroe ja immer fleißig, die hat ja wohl mit beiden Kennedy Brüdern ja ihre Schäferstündchen gehabt und hat dann aber auch fleißig mitgeschrieben und scheinbar waren dann wohl auch Informationen über das UFO-Thema mit dabei und da muss sie wohl dann auch dann entsprechend wohl herumgeflüstert haben.
Unglaublich. Und auch Garrison, der Staatsanwalt, glaube ich, war, der also dieser Sache nachgegangen ist, den führte die Spur dann irgendwann in die Aerospace, also in die Luftfahrttechnologie-Riege der USA. Und er konnte sich das überhaupt nicht erklären.
Ja.
Und es scheint tatsächlich eine Verbindung zu geben zwischen JFK, also John Fitzgerald Kennedy, dem ermordeten Präsidenten 1963 in den USA, in Texas, und dem UFO-Thema. Und das finde ich unglaublich auch. Also, dass das eben, und das, wenn das tatsächlich so ist, aber diese Verbindung diese Verbindung zu Aerospace existieren ja ganz, also existieren ja offensichtlich, die sind ja auch dokumentiert worden von diesem Garrison. Aber wenn das eben so ist, dass es wirklich zu dem UFO-Thema Verbindung gibt, dann zeigt das auch, wie relevant dieses Thema ist, eigentlich. Jenseits von We are fighting demons in the CIA. sondern...
DOD, die Dämonen, also die Collins-Elite ist ja bei der DOD. Also die CIA, das ist wie gesagt das Herzstück der amerikanischen Ufologie. Ja. Wenn ich also die Möglichkeit hätte, mich irgendwie mit Unsichtbarkeitstechnologie da zu umgeben, wäre Langley mein Anlaufpunkt Nummer eins. Vergiss FBI, vergiss NSA. Wer 80 Jahre lang Erfahrung hat in der UFO-Forschung, da gehe ich hin.
CIA, wobei NSA macht viel mit Signal Intelligence. Die können, glaube ich, diese Dinger sehr gut detektieren.
Ja, CIA holt sich die Informationen von NORAD. Kann man jetzt natürlich wieder streiten, was ist jetzt besser. Ja, aber dessen ungeachtet, man müsste halt irgendwie so ein Whistleblower von der CIA, das wäre es halt. Das wäre ja wirklich heiß, wenn da mal einer auspacken würde. Also,
die backen doch alle aus. Ich meine, ATIP, die ganze Führungsriege,
CIA-Leute. Wirklich auspacken. Ja. Also jetzt hier, wie heißt es, Butter bei die Fisch. Ja, jetzt nicht nur, die Dinger fliegen schnell und wenn es nicht die Chinesen sind und nicht die Russen, sind es vielleicht die Extraterrestrien. Nein, ich will hier Hardcore-Facts haben. Ja, Roswell, 300 Zeugen, wo ist das Zeug? Wo sind die Leichen? Wo sind die Kadaver? Zeigt's doch mal.
Wobei das alles erst in den 80ern rauskommt. Also ursprünglich in den 40er Jahren war keine Rede von Leichen und Kadavern und so sonst was. Ne? Was ich auch interessant finde.
Ja, es ist ja auch da, aber wer hätte das denn untersuchen sollen? NICAP, die bei denen schon schlecht geworden ist, wenn irgendein kleiner Alien um das Ufer herumgeflogen ist oder APRO.
Das finde ich auch interessant.
Das untersuchen sollen, ja?
Dass wir eben
Friedman, dieser verstorbene Forscher, wenn der damals, also gut, es fing ja mit Charles Berlitz an, der das dann eben mal dann aufgebracht hätte, aber wenn Friedman sich da schon entsprechend früher damit beschäftigt hätte, Stanton Friedman, also es war ja, der war ja sowieso ein Genie und kenne ja auch seine Ausführungen eben mal dann auch zu der Thematik. Also wenn der jetzt, sagen wir mal, schon wesentlich früher zu der Thematik gekommen wäre, dann hätten wir jetzt natürlich dann, aber der war ja, glaube ich, auch erst ab den 70ern innerhalb der UFO-Forschung. Also so einen wie Friedman, wenn man den da damals gehabt hätte, so in den 50er Jahren, da würde diese Situation zu Roswell heute wahrscheinlich dann eben mal dann anders aussehen. Aber ändert nichts. Wir haben 300 Zeugen. Wann du den Zeugen befragst, ob das in den 40er Jahren ist oder 20 Jahre später, spielt doch keine Rolle.
Friedman hat er zum Beispiel, bevor er sich mit UFOs beschäftigt hat, an atomar getriebenen Flugzeugen geforscht. Ist doch auch interessant, ne?
Ja, haben die Russen auch versucht.
Ja. Ich glaub, es gab sogar Ideen
Chinesen, für... Jede Wette, die Chinesen haben auch schon mal dran rumgespielt.
Es gab sogar in Amerika Ideen in den 50ern über atomgetriebene Autos. Das ist komplett irre.
Wie hieß das da? Jeder Crash ein Super-GAU.
Ja, wie die letztes drüber gestolpert. So schräg, wirklich. Also.
Naja, die hatten damals eben halt eine völlig andere Vorstellung. Die haben dann noch so mit Halbwertszeiten oder mit den gesundheitlichen Auswirkungen. Ich meine, ich habe ja sogar einen Kurzartikel bei mir, dass die damals diese Westernfilme da sogar abgedreht haben, wo da vorher noch Atombombentests waren. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel von diesen Schauspielern da an Krebs da verstorben sind. Ja, von diesen Western-Schauspielern, die in den Western mitgewirkt haben.
Du hast auch schon mal erwähnt, du hast auch ein paar Namen erwähnt, ich möchte jetzt noch John Lennon zum Beispiel dazufügen. Es gibt auch unglaublich viele Prominente, die Zeugen von solchen UFOs werden. Ist das eigentlich so, ist der Anteil der UFO-Zeugen unter Stars, wo immer man da jetzt dann auch wieder, wie man das jetzt definiert, also ab wann ist dann wer ein Star sozusagen, aber jetzt Leute, die eindeutig Stars sind, ja, Ronald Reagan, ich meine, gut, der war Präsident, John Lennon und solche Leute, ist der Anteil der UFO-Zeugen unter dieser Gruppe größer als...
Also mit der UFO-Celebrity kenne ich mich ja nur gar nicht aus. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also ich weiß auch nicht, in welchem Bewusstseinszustand John Lennon das gesehen hat, ob er sich gerade einen Joint gedreht hat und irgendwo auf dem Dach saß und dann irgendwas gesehen hat, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also aus der Musikbranche bin ich dann sowieso eher vorsichtig, ob das, was die da wirklich sehen, ob das wirklich auch da war oder ob das nicht vorher irgendwie inhaliert worden ist. Ansonsten ist es halt einfach so, dass du bei der Struktur, und das, ich lese ja parallel auch noch, momentan habe ich ja mehrere Bücher ja am Start, die ich da momentan lese, und auch ein das Neueste vom Raymond Fowler. Und das ist halt einfach so, dass dann die Abhängigkeit der UFO-Sichtungen halt davon abhängt, wie oft du dich im Freien halt aufhältst. Ja. Und deswegen ist beispielsweise die Zahl bei diesen Amerindians, ich habe es ja erwähnt, bei der RD6 Killer Clark eben halt dann relativ hoch, weil die natürlich dann immer in der Natur sind, bei diesen Nationalparks. Und ich hatte mal Kontakt zu einem amerikanischen UFO-Forscher namens Dörter. Der hatte ja eine Sonderpublikation eben halt dann auch herausgegeben. Die hat er mir sogar geschenkt, dankenswerterweise. Und ich habe sogar, er hat einen Beitrag für das MUFON-UFO-Journal geschrieben. Da habe ich ihn gefragt, ob ich das bei mir auf dem Blog veröffentlichen darf. Das durfte ich dann auch. Und bei dem war es halt so, er war in den 50er Jahren, ich befürchte, dass er jetzt nicht mehr lebt, also der Kontakt ist schon einige Jahre her. Auf jeden Fall in den 50er Jahren gehörte dann also zu den Fire Lookouts. Das heißt also, er war Student, musste sich halt sein Geld eben mal dann eben verdienen. Und eine Möglichkeit war eben mal dann auf diesen Hochposten, also auf diesen Plattformen eben mal Waldgebiete zu überwachen mit so einem Fernglas. Da hat er übrigens ja dann auch seine Frau kennengelernt und hat er die unglaublichsten Sachen beobachtet. Ja, UFOs, Lichtkugeln und alles Mögliche. Und hat dann später, als er schon in seinem Beruf dann war, hat er dann angefangen, also andere Fire Lookouts eben mal halt dann zu befragen und hat dann auch eine Sonderpublikation dann veröffentlicht. Und da tauchen ja auch entführungsähnliche Szenarien auf, dass sie dann eben mal halt dann geschildert haben, dass also irgendetwas Hellstrahlendes auf die zugeflogen kam, und dann erwachten die dann am nächsten Morgen gegen 6 Uhr früh und hatten überhaupt gar keine Ahnung, was da passiert ist, oder dass dann die Objekte dann eben mal halt dann auch wieder mit diesen obligatorischen Suchscheinwerfern dann durchgeflogen sind. Kann man bei mir auf dem Blog finden, wenn man also den Namen Jim Dörter, also Dörter UE geschrieben, eingibt. Das bringe ich dann auch in Kombination. Also da ist sein von der MUFON, der Artikel, den ich ja veröffentlichen durfte, ist da mit dabei, und meine eigenen Anmerkungen halt dann zum Missing 411 Phänomen.
Und jemand hat auch noch Stanley Kubrick natürlich, dann Uri Geller. Also
oh ja, Uri Geller, ja, ja. Der wird ja auch in diesem Pentagon, Skinwalkers und das Pentagon, ja. Buch ja erwähnt, weil er hat sich ja, also Geller hat sich ja an einem Institut ja testen lassen, und wir hatten ja das Thema ja schon mit diesen Hitchhikern. Und da war es tatsächlich dann so, dass die Personen, die ihn dann untersucht hatten, ähnliche Phänomene hatten. Also bei einem flog dann also mitten im Wohnzimmer, und ich meine, wie gesagt, das sind Institutsmitarbeiter, das sind also Doktoren, Professoren, Doktoranden, was auch immer. Und einer hatte eben mal so eine klassische fliegende Untertasse im Miniformat bei sich dann eben mal dann im Wohnzimmer herumschweben, bis die dann verschwand. Dann hatten die dann eben mal dann auch Poltergeist-ähnliche Phänomene, und Schattengestalten und alles mögliche, also genau dieses gleiche Anhalter Hitchhiker Phänomen, das wir von der Skinwalker Ranch haben, hat ja der Uri Geller eben halt dann ja auch erzeugt. Ja, es war recht witzig zu lesen. Also ich kann das Buch wirklich empfehlen. Skinwalkers in the Pentagon, es ist also absolut genial, ja.
Da gibt's auch ein interessantes Buch, Aliens in the Pentagon. Kennst du das? Von einem völlig irren Autor, wirklich interessanter Autor, aber, und gleich in den ersten 20 Zeilen schreibt er, dass Nikola Tesla den UFO-Antrieb während seines Aufenthalts in Graz erdacht hätte. Also, was wollen wir da nicht gedacht?
Das ist mal wieder.
Wo ich gedacht, Moment, verarscht mich hier wieder. Aber, ja, Kubrick haben wir jetzt gerade erwähnt, und Moment, wo wollte ich da jetzt noch hin? Naja gut, also UFOs sind auf jeden Fall nur die Spitze des Eisbergs, das ist klar, und das macht die ganze Sache natürlich nicht viel einfacher, und es macht es ja nicht einfacher, irgendwie da auf einen grünen Zweig zu kommen, und natürlich habe ich mir das jetzt auch nicht wirklich heute erwartet, ne? Also es ist auch schwierig.
Ich sag dir, ich gehe da eine Wette ein. Es wird in 1000 Jahren werden die gleichen Podcasts oder was auch immer in 1000 Jahren.
1000 Jahre, oh Gott.
Also uns beide sicherlich nicht, aber unsere Nachfolger in x-ter Generation, die werden dann über die dann adäquaten Informationskanäle eben halt dann kommunizieren und genau die gleichen Fragen stellen. Das Phänomen ist uralt, das kann man sagen, wenn man sich jetzt mit den historischen Berichten auseinandersetzt. Da gibt es ja auch da von Jacques Vallée eben halt dann auch, und wie ist der Aurich oder Albrecht oder so, ein Autor, da ging es dann eben halt dann speziell um den historischen Aspekt. Aubrich hieß, muss ich nochmal nachgucken, aber das kann ich dann nachreichen. Die haben ja ein Buch veröffentlicht, das dann eben halt dann also mit den historischen UFO-Fällen eben halt dann konform geht. Das kann man ja dann also noch weiter, also zu den Römern und noch weiter. Also das Phänomen hat keine Veranlassung im Jahr 2021, sich jetzt hier zu outen. Wieso auch? Ja, es funktioniert ja seit, das Geschäft läuft ja seit tausenden von Jahren ja recht gut. Ja,
es ist wirklich,
ja. Naja, und wieso sollten die ausgerechnet so unsere Lebenszeit jetzt hier sagen, ja, jetzt aber, weil jetzt 2021 ist, da backen wir jetzt aus. Wozu denn?
Ja, Sperber schreibt auf Tarek, Gast, ich bin sicher, dieses Thema wird sich so lange im Kreis drehen und Zeitverschwendung bleiben, bis eine physikalische Theorie existiert, die diese tiefere Realität verständlich macht. Ja, kann ich mir vorstellen. Du hast gemeint, die CIA sei das Zentrum, aber lustigerweise Militär ist gar nicht so sehr die Luftwaffe dafür zuständig, sondern die Navy.
Die Navy, ja, ja. Also zumindest jetzt in der letzten Zeit, aber die Navy war ja, also gut, ich meine, man mag halten davon, was man will, aber zu 9-11 spielten ja auch verschiedene Navy-Leute eben halt dann auch eine Rolle, die dann eben halt dann in den verschwundenen Flugzeugen überproportional eben halt dann zugegen waren. Also die Navy taucht eigentlich in so ziemlich sämtlichen Verschwörungsgeschichten dann auf. Es kann aber auch wirklich damit zusammenhängen, ich habe das ja schon mal erwähnt, also Catalina Island, da vis-à-vis zu Los Angeles, wo ja dann also die allererste Radarortung von diesen Tic Tacs ja dann begann und dieses Splash-UFO, das da ja aufgenommen worden ist, das war dann in der Nähe von San Diego, was ja da eben halt dann auch relativ nah war. Naja gut, San Diego ist jetzt von Catalina Island und von Los Angeles da nicht so weit entfernt. Also es war ja von der USS Omaha da 2019, wo ja dann diese 14 UFOs da aufgetaucht sind, dann unter anderem auch Radar, aber ziemlich dilettantisch dann mit Handy bloß aufgenommen worden sind, wo ich mir dann auch gedacht habe, naja gut, also etwas merkwürdig, aber dessen ungeachtet scheint dieser maritime Aspekt tatsächlich eine Rolle zu spielen. Ich habe das ja auch bei Sietka eben halt schon erzählt, dass die Schlussfolgerung von Sietka war ja auch dann, dass UFOs ja keine außerirdischen Raumschiffe sind, wo man denkt, naja, okay, da ist es halt wieder zur Verniedlichung, aber wenn man die Fälle liest, ja, die ja wirklich einen sehr starken Aspekt zu den russischen oder zu den verstärkt ja zu den sibirischen Seen oder Flüssen haben, aus denen sie dann rauskamen. Ich habe ja auch aus Sabosero oder wie der Ort da heißt, in Russland ja einen Bericht aus 1663, der von Mönchen ja aufgenotiert worden ist, wo ja dann so eine riesige Feuerkugel dann eben halt dann rumgeflogen ist. Ich kann den Link dann auch nochmal, weil ich höre mir die Sendung ja dann nochmal an und dann mache ich mir Notizen, welche Links ich da unterbringen will. Was ja ganz interessant ist, ist auch bei den historischen Fällen ist es dann tatsächlich so, dass dann also dieser Aspekt, dass da Seen oder Flüsse oder das Meer eben halt eine entsprechende Rolle spielt. Ich meine, das ist ja ein Riesenterritorium, also ein Riesengebiet und da kann man sich natürlich dann schon also recht gut verstecken, ne?
Ja.
Wenn man will.
Und ich meine, UFO ist zwar der landläufige Begriff, aber USOS gibt es ja auch, also Unidentified Submerged Objects.
Submerged Objects. Mhm.
Und du hast heute schon ein paar Fälle genannt, wo also diese Objekte dann aus dem Wasser auftauchen oder im Wasser verschwinden oder überhaupt im Wasser mit ziemlich wahnwitzigen Geschwindigkeiten.
Baikal. Also das Kuriose ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Gerd Ruge war oder der, da gab es noch einen anderen, der dann damals, ja, der Bednarz, der früher dieses politische Magazin Monitor gemacht hat. Das waren ja beides so richtige Russland-Fans und ich habe die Bücher von den beiden, weil ich das dann auch, das ist so die ganz wenige deutsche Literatur, in denen Russland und die Russen mal jetzt nicht negativ dargestellt werden, übrigens auch weit vor Putin, also das hatte damit gar nichts zu tun, aber in der Regel ist halt die Darstellung halt negativ, aber bei Bednarz und bei Ruge hast du halt wirklich den Eindruck, dass da wirklich Menschen sind, die dann auch Sympathie für andere Leute haben. Und deswegen habe ich mir das angeguckt. Und das war, ich glaube, das war bei Ruge. Der hat dann auch erzählt, aber das ist natürlich nicht sein Thema gewesen. Aber er hat dann auch erzählt, dass er dann am Baikal hat sich ja dann rüberschiffen lassen und so. Und dass er also oftmals erzählt bekommen hat, aber er hat das nicht weiter erörtert. Halt nur in so einem Halbsatz, dass da eben halt hier Objekte dann also entweder ins Wasser reinfliegen, dass halt dann UFOs dann ständig beobachtet werden oder irgendwelche Lichtkugeln, die dann rein und wieder rausfliegen im Baikal. Also Baikal ist im Wesentlichen also da wirklich eine absolute Hotspot-Geschichte und taucht sogar, wie gesagt, in diesen Reiseberichten davon. Ich meine, es war der Gerd Ruge, der auch leider verstorben ist. Es sind ja beide verstorben, ja, leider. Hab die sehr gemocht, haben gute Bücher geschrieben. Übrigens wieder Peter Scholler-Tour, aber naja.
Ja, wenn man wirklich unentdeckt bleiben will, wobei ich mich manchmal frage, ob sie das wirklich wollen, weil sie sich ja ziemlich produzieren. Ich meine zum Beispiel, nur kurzer Klammer, John Lennons Sichtung zum Beispiel, er beschreibt, wie das den Hudson River runterfliegt und dann so eine Rechtskurve dreht. Ich meine, die waren auf Sightseeing-Tour. Aber wenn man nicht entdeckt werden will, dann ist es keine blöde Idee, vielleicht unter Wasser zu reisen und nur aufzutauchen, wenn man dort ist, wo man hin will oder in der Nähe oder so, ne?
Ja, Hudson River, also ich habe ja, es ist ja New York, also New York, Empire State, ich habe ja, ist ja Empire State, ich habe ja fünf Artikel nur über UFO-Sichtungen in New York State geschrieben. Und da taucht natürlich der Hudson eben halt immer wieder auf. Und dass da die Lichtkugeln da eben halt dann entsprechend dann eben halt dann auf und abfliegen. Und der Greg Fortunato ist ja ein Freund, den habe ich euch ja auch schon ein paar Mal erwähnt, den habe ich ja kennengelernt. Zuerst digital über alien.de, da hingen wir beide im Forum, also um das Jahr 2000 herum. Damals war er also GI in Kaiserslautern, ist jetzt aber zuerst nach New York City und dann nach Kingston. Und der hat ja auf seinem Truck eben halt dann so eine Aufschrift, der UFO-Ermittler. Und dass man ihn eben halt dann entsprechend dann kontaktieren kann über Handynummer oder ähnliches. Und selbst in Kingston, also was wirklich ja nun keine Metropole ist, ja, so eher ein kleines Städtchen, oder wenn er eben halt ist, er Sicherheitsberater, berät Leute, wie sie halt dann ihr Haus eben halt dann schützen können mit Alarmanlagen oder die Autos eben halt dann so sicher machen, dass er keiner ran kann. Und immer, wenn er rumfährt, und einmal hat er mir dann erzählt, war es so, dass ihn so eine Frau dann überholt hat und dann hat sie so wie wild dann eben mal so Zeichen gemacht und dann sind die beiden rangefahren und da hat sie dann eben mal dann also die von der Sichtung erzählt und das war alles um Kingston herum, ja, und Kingston ist nicht groß. Und da frage ich mich natürlich, also wenn der Lokaluntersucher einer mittelgroßen, so Smalltown, schon so viele Sichtungsberichte dann bekommt, ja, über Lichtkugeln, über UFOs, über whatever, ja, da frage ich mich also, wenn man das mal hochrechnet, ja, auf ganz New York State, ja, und dann auf die 3000 Counties, aus denen die USA ja bestehen, aber auf welche Zahl wir dann kämen, ja, wenn also wirklich jeder, so wie der Greg, eben mal so auf seinem Truck eben mal so Aufkleber hätte, ja, dass man sich dann bei ihm da halt entsprechend melden kann, ja, also muss also natürlich auch erklärt werden, wieso sind diese Objekte eben mal in so großer Zahl und so kontinuierlich einfach da? Ja. Bewegen die sich da irgendwo in so eine Parallelsphäre oder es scheint ja keine große Herausforderung zu sein, zu uns zu kommen, ja?
Jemand hat uns auch gebeten, einmal eine Sendung über Seeungeheuer zu machen. Ja, ist eigentlich eine interessante
ich
Idee.
Ich bin ausgesprochen, ich habe mehrere Beiträge über Nessie geschrieben.
Ja,
also sogar jetzt neulich über Landsichtungen von Nessie.
Ja,
ich meine, Kaliber ist für mich ein Nationalheiligtum, Nessie.
Ja. Kaliber Trieb will das ja natürlich auf irgendeinem schottischen See auch nach fotografiert zu haben. Also die Fantatiner sehen natürlich sofort auch in Schottland auf irgendwelchen Seen komische Dinge. Also, aber ja, die sind auch nach Wiltshire gefahren und haben gleich mal eine dieser Lichtkugeln fotografiert, die ich jahrelangen Besuchen nie gesehen habe.
Wundert mich nicht.
Ja, glaubst du, dass das personengebunden ist?
Ja, es ist Person auf jeden Fall. Ja. Also es gibt ja eben halt dann einzelne Personen, und ich meine, das merkst du ja dann immer wieder bei dem Podcast, so einzelne Forscher, also die beispielsweise, die Podcasts beginnen ja also meistens immer halt mit so einer Einführung, ja, wie bist du eigentlich dann zum UFO-Thema gekommen, wie bist du zu Bigfoot gekommen, wie bist du zu Geister, wieso bist du Ghost Hunter geworden, und da fangen die eben halt dann an zu erzählen, ja, und oftmals ist es halt wirklich so, dann hat er eben halt irgendwie eine Geistersichtung eben halt bei sich im Haus gehabt, weil das Haus eben halt 100, 150 Jahre alt ist oder sowas. Und ein bisschen abwärts da im Wald läuft halt Bigfoot rum, und ein paar Jahre später sieht er halt ein UFO und hat sich dann eben halt entschlossen, also seine Freizeit, das, was er eben halt an Möglichkeiten hat, eben halt dann in das Phänomen zu stecken und ihn eben halt dann zu untersuchen. Ja, und das ist ja, merkst du ja, das ist ja auch von Vorteil für uns. Also wir werden, die Ufologen werden nicht aussterben, die Bigfoot-Forscher werden nicht aussterben, weil da kommt immer frisches Blut hinterher, weil es immer neue Zeugen gibt, und es gibt halt dann nicht nur die passiven Zeugen, die sich dann, ja, die das halt einfach nur erleben und sich da nichts weiter draus denken. Da gibt es eben halt in den USA jede Menge, die der Kollege, der Georg Sattler, hat ja auch eine entsprechende UFO-Sichtung dann in Rosenheim. Ja, und es ist halt, führt halt eben halt dann dazu, dass die Leute sich dann wieder mit dieser Thematik dann beschäftigen, und ja.
Und auch das würde dafür sprechen, weil auch paranormale Phänomene, Poltergeist-Phänomene sind ja oft personenbezogen, und dass solche Menschen, warum auch immer, dann verschiedenste...
Weiß ich nicht. Ich habe beispielsweise bei den Kollegen von Düstere Plauschsichten, also hier mal ein herzlicher Gruß an den Meister,
ist. Sehr großartiger Podcast, ja.
Klasse, mal was über die Bellwitch in Tennessee gemacht, ja, und da war es tatsächlich so, dass dann diese Poltergeist-Phänomene eher an die, deswegen hatte ich ja auch wieder den Bezug da zu Skinwalker Ranch, kann man sich, übrigens sollte man sich dann anhören nach diesem Podcast, weil ich mich ja mit der Thematik dann beschäftigt habe, und es waren ja genau die gleichen Fälle, also flogen da Lichtkugeln eben halt dann herum, und dann war da irgendwie so ein komischer Hasenhund mit grünen Augen, auf den sie dann gefeuert haben. Und dann stand dann eben halt so ein Big Wing, also so ein Riesenvogel dann eben halt da, der da auch unter Feuer genommen worden ist. Dann fingen erst die Poltergeist-Phänomene eben halt dann an, und tauchten dann bizarrste Gestalten auf, die da so halbtransparente oder so Gestalten, die nicht jeder sehen konnte, ja, also die Hälfte der Familie hat die dann gesehen, da haben sie dann gedacht, das sind Hexen, haben die dann unter Feuer genommen, es ist ja auf alles geschossen worden, was man sich da eben halt nur vorstellen kann, und dieses Poltergeist, oder ich habe ja auch andere Poltergeist aus Großbritannien, also man muss ja bei mir oben auf dem Blog, muss man einfach eingeben, Poltergeist, und da findet man dann eben halt dann die entsprechenden Rezensionen, und es kein einziger Fall, der mir bis jetzt untergekommen ist, verläuft nach diesem klassischen Muster, wie man sich das halt vorstellt. Also da ist halt ein pubertierendes Mädchen, das hat seine Probleme, und da geht halt dann also die Post ab und sowas, sondern es ist da meistens eben halt dann wirklich verbunden dann mit irgendwelchen Nicht-Google-Erscheinungen, die schon immer da waren. Es ist verbunden mit irgendwelchen Kryptiden, die auch schon immer da waren, und dass das eben halt dann so eine Melange ist aus verschiedenen Paraphänomenen. Ja, es ist nie so, dass so wie das da gerne in der deutschen Parapsychologie dargestellt wird, nur weil eine irgendwie so leicht gefrustet ist, fliegt da jetzt irgendwie die Glühbirne aus der Fassung. Ja, es ist meistens dann eben halt wesentlich komplexer, weil natürlich dann auch Entitäten damit reinkommen. Wenn wir schon sagen, die 13-Jährige lässt die Glühbirne explodieren, dann frage ich mich, lässt sie dann auch diese Lichtkugeln durchfliegen? Erschafft sie dann irgendwie diese Entitäten, die dann da auftauchen?
Möglich.
Ich weiß es nicht. Ja, wer weiß nicht.
Wer uns etwas erzählen möchte oder Fragen stellen möchte, bitte, also ich lese natürlich jetzt auch noch ein bisschen mehr im Chat, ob ich da ein paar interessante Fragen finde noch, und ansonsten die Skype-Leitung steht offen. Auf die Startseite gehen, auf Skype klicken und los geht's.
Ich hoffe, die sind jetzt nicht alle schon eingeschlafen.
Jetzt, na, glaube ich nicht. Jetzt wäre der gute Zeitpunkt. Wir sprechen jetzt doch schon über 2,5 Stunden, kommen also dann doch schon langsam gegen's Ende, also 3 Stunden ist so die Dauer, also mehr hat da wirklich keinen Sinn. Mehrfach kam die Frage, ob du an einem CE5, also Close Encounter der fünften Art, wo es also um eigentlich, was für mich wieder paranormale Phänomene, Seancen, sehr ähnlich einer Seance eigentlich ist, nur dass man halt ein UFO evozieren will. Würdest du bei sowas teilnehmen?
Ob ich das gemacht
hab. Hast du schon mal teilgenommen?
Wirklich teilgenommen habe ich da nicht, aber aus der Erfahrung, die wir da aus Geisenhausen gemacht haben, war es halt so, dass wir, dass man scheinbar diese Lichter provozieren kann, aufzutauchen durch die Gegenwart. Das heißt, weil die reagieren scheinbar irgendwie auch in irgendeiner Form auf Veränderung. Also diese Phänomene, die ich ja dann UFOps nenne. Also wir haben jetzt auch, es ist ja auch dankenswerterweise verlinkt worden ja auf Crop FM. Haben wir ja einen neuen Bericht bekommen über dieses Hallertauer-Licht.
Und ich habe es auch in den News erwähnt heute, ja.
Du hast es auch in den News erwähnt, danke. Und da ist es eben halt dann so, dass diese Lichter, und das würde mich halt wirklich interessieren, weil wir das auch im Bayerischen Wald ja jetzt nochmal forcieren möchten nächstes Jahr, dass wir uns da ganz ähnlich verhalten. Also zum einen mal werden wir da natürlich dann auftauchen, da wo dieser Zeuge, das Hallertauer-Licht, ja auch selber dann fotografiert hat. Die Bilder sind ja dann auch entsprechend bei mir auf dem Blog drauf. Da werden wir auf jeden Fall auch auflaufen. Und zum anderen, wie gesagt, im Bayerischen Wald, weil also einfach die Erfahrung einfach die ist, dass man diese Erscheinung einfach durch die provozieren kann, dadurch, dass man einmalig erscheint. Wenn man das ein zweites Mal an der gleichen Stelle macht mit einem ähnlichen Interieur, klappt es schon nicht mehr. Das haben wir in Geisenhausen gesehen. Einmal tauchte diese Lichterscheinung dann eben halt auf, die wir aber nicht filmen konnten. Wir hatten sie im Sucher, wir haben sie aufgenommen, aber die tauchte dann später nicht mehr auf, konnte nicht abgespielt werden bei den Kameras, die wir hatten, und auch mit Handy nicht. Als wir dann da wieder auftauchten, war gar nichts los. Ja, das heißt also, man muss dann eben halt dann irgendwie erstmal das Interesse dieses Phänomens dann erwecken. Das ist eigentlich das, was wir an sich planen, weil also wir haben ja so eine eigene Arbeitsgruppe, die nennt sich Bayern Leuchtet, also AGBL, also Arbeitsgruppe Bayern Leuchtet, dass wir also diesen Lichterscheinungen, die ja hier
Bayern Leuchtet, großartig.
Ja, es gibt ja von Thomas Mann gibt es ja den 1920ern hat er das bezeichnet ja als München Leuchtet, und das gefällt, ich bin ja Thomas Mann Fan, ich habe ja zum Thomas Mann ja auch Artikel geschrieben, seine Familiengeschichte, also da könnte man eine eigene Sendung machen, aber wer das nachlesen will, was bei dem Manns los war, muss ich wieder auf meinen Blog verweisen.
Genau.
Einfach Thomas Mann eingehen, und den Leuten werden die Augen übergehen, was also in der Familie Mann da eben mal war. Und ich mag ja die Bücher Tod in Venedig oder die Buddenbrocks, und aber egal. Und auf jeden Fall war es eben halt, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Thomas Mann.
Wir waren bei Bayern Leuchtet.
Ja, genau, Bayern Leuchtet, also wie wir dazu gekommen sind, das habe ich dann einfach dann halt dann umgedröselt, weil wir hier in Bayern eben halt extrem viele Lichterscheinungsquellen haben, die also wirklich sehr dicht sind. Das heißt, es reicht dann mit dem Auto irgendwie eine halbe Stunde nach Fürstenfeldbruck zu fahren, da haben wir dann eben halt dann, oder Schöngeißing beispielsweise, also wir stehen jetzt in einem Zeugen in Kontakt, der die Objekte da, also auf seinem Schulweg damals in Schöngeißing da beobachtet hat, und da werden wir dann eben halt dann auch im Frühling dann hinfahren, eben halt dann auch mit Kameratechnik dann eben halt dann entsprechend arbeiten. Das ist eigentlich das, was wir machen von der Ausrichtung her.
Wir hatten ja einige Themen in letzter Zeit, also ich habe sicher unter anderem den Rhein eröffnet hast du ja in diesem Jahr mit Kaspar Hauser.
War für mich das erfolgreichste Interview, also was jetzt das Feedback durch die Leserschaft anging. Ja? Also ein Manuskript zugegangen von einem Autor, der das allerdings dann eben halt nicht unterbringen konnte seinerzeit in den 80er Jahren. Ich habe jetzt sämtliche Bilder von den Häusern, in denen Kaspar Hauser war, beziehungsweise von den Orten, wo er ermordet worden ist, in Ansbach. Das heißt, da habe ich jetzt, ich muss mich da jetzt nicht selber mehr hinbewegen, ja, und das Ganze fotografieren, sondern
kann
ich
aber nichts schaden, ne?
Ja, ich war ja schon. Also Ansbach-Nürnberg, also ich meine, ich bin ja Mittelalter-Freak gewesen da in den 90er Jahren. Ich kenne ganz Bayern in Gewandung. Also ich bin ja da mit Kilt und mit Schellen und mit mit Schnabelschuhen und mit Wams bin ich ja überall aufgelaufen. Also Bayern, Baden-Württemberg, Österreich, Schweiz. Also da bin ich in mittelalterliche Gewandung eben mal dann unterwegs gewesen. Also Ansbach ist ja für mich, ich weiß gar nicht, wie oft ich da war, oder Nürnberg. Die hatten da ja da auch entsprechende Veranstaltungen oder da in Landsberg am Lech oder Wasserburg oder das da war ich dann schon so oft. Oder Landshuter Hochzeit, ein Traum. Ja, und ich kenne ja die Gegend, was es natürlich dann wesentlich leichter macht, weil ich ja den historischen Aspekt dann eben halt dann kenne durch die Sagen. Und ich kenne ja, ich weiß ja, wie es da ausschaut. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es für mich jetzt Neuland ist, dass ich da erstmal gucken muss, sondern wenn da irgend gewisse Flurnamen auftauchen, weiß ich schon so ungefähr, wo es da eben halt lang geht, ja. Und deswegen macht es dann eben halt dann Sinn, Essen mal aufgrund der räumlichen Nähe und der möglichen Reproduzierbarkeit der Phänomene eben halt, sich jetzt hier auf dieses Bayern-Leuchtet-Projekt dann eben halt dann wirklich auch dann so zu spezialisieren.
Ja, von Ufos zu Kaspar Hauser, Respekt schreibt, den Namen kann ich nicht lesen, Adelskrone, glaube ich. Ja, gibt es eine Verbindung zwischen diesen Themen? Gibt es da irgendwo Parallel? Ich meine, es gibt
zwischen allem Parallel. Zu Kaspar Hauser, da kann man sich ja die Sendung ja vom Januar ja nochmal anhören. Das ist eine etwas andere Thematik. Ich habe ja auch eine eigene Arbeitshypothese. Es ist ja so, dass ich ja noch mit einigen da ja immer noch im Austausch stehe, weil das wurde zuerst mal kontrovers diskutiert, aber jetzt so zwischenzeitlich fangen sie jetzt auch schon mal an, so in meine Richtung dann, also in die Richtung, die ich dann eigentlich dann so sehr auch dann zu recherchieren. Also der Kontakt ist wirklich erhalten geblieben dann auch zu den Hauserianern, was mir dann sehr gut gefällt. Und vor allem, ich bekomme ja dann auch stellenweise
die teilweise ziemlich schräg unterwegs sind, die Hauser, muss ich auch sagen. Also ich habe mir das so ein bisschen was, die Hauserianer, also ich habe mir da so einige Videos angeschaut als Vorbereitung.
Im Vergleich zu den Ufologen, oder?
Ja, na, okay.
Oder zu den Bigfoot-Forschern.
Naja, okay. Ja. Ja, aber das ist ja wieder anders schräg irgendwie, aber ja, okay.
Ja, nein, die Hauserianer haben eben halt, gut, ich meine, es wird natürlich schräg, wenn du emotional mit dabei bist, ja, es gibt ja so ein paar Feindbilder eben halt und...
Ja, die sehen ihn wirklich als den Messias, ne, also das ist mir so ein
bisschen... Naja...
Also da gibt's schon wirklich, welche, doch, also, gibt schon welche.
Ja, aber nicht in der YouTube-Gemeinde, da sind halt die Freaks, die da irgendwie, ja, was weiß ich, bei Wikipedia was gelesen haben, aber du wirst solche Freaks nicht finden, die da in der Kaspar-Hauser-Forschung sind, ja, und ja, die dann Quellenmaterial studiert, ja, haben, und an die, ja, halte ich mich. Natürlich, also es gibt da so politisch total durchgedrehte, die dann eben halt dann meinen, ja, der Kaspar Hauser sei sozusagen der von oben gesendete Führer, der dann also irgendwie da, ja, das Reich hätte ja nur noch, ja, irgendwie Gott, einen, ja, können, oder ja, genau, worüber du nur lachen kannst, wenn du die Persönlichkeitsstruktur von Kaspar Hauser ja, kennst, ja, muss man sich ja nochmal Feuerbach, die Aufzeichnung von Feuerbach ja dann ansehen, ja, das ist ja dann schon, ja, naja.
Aber interessante Figur, aber direkte Verbindung sieht man da nicht, außer dass man zwischen allem irgendeine Verbindung, wenn man den Intermediumismus von fortan hängt.
Dann paranormale Phänomene eben hat er wahrgenommen. Er hatte dann so Besuchererscheinungen, aber das haben wir ja schon erörtert, ja, fürs Nachgucken will. Ich habe einen eigenen Tag bei mir auf dem Blog zu Kaspar Hauser. Ja. Und Kaspar Hauser ist halt gut, ich meine, das ist halt Lokalkolorit, ja. Also ich meine, ich lebe hier in Südbayern und ich beschäftige mich auch. Das ist aber, wird aber da nicht so deutlich, ja, auch mit König Ludwig dem Zweiten, bin da ja da keiner von den Google-Männern, aber ich will jetzt nicht sagen königstreu, aber ich fand ihn schon cool. Und oder finde ihn nach wie vor cool. Und es ist natürlich dann klar, dass dann also hier bei der historischen Literatur Ludwig natürlich dann oder das gesamte Wittelsbacher natürlich dann auch eine ganz große Rolle für mich spielen. Also es färbt natürlich dann eben halt dann schon ab, wenn man in Bayern lebt. Ja, da will man natürlich wissen, wie ist da die Geschichte, wer spielte da welche Rolle, und dann fängst du halt dann an, dich da damit zu beschäftigen, und dann stapeln sich dann die Bücher. Also ich habe ja hier in München ja jetzt 4.000 Bücher, in St. Petersburg habe ich ja 7.000 Bücher, wobei die Petersburger Bücher, die gehen ja weitgehend dann auf meinen Vater zurück, der ja dann aber andere Forschungen dann eben halt dann als als Laienhistoriker hatte sich ja mit King Arthur und Merlin beschäftigt, und ich habe ja schon mal irgendwann mal erzählt, dass ich da meinen größten Teil meiner Kindheit ja mit Gummistiefeln und Fliesenerz auf irgendwelchen englischen Feldern verbracht habe. Und mein Vater da mit Tweed und dann mit einem Buch und dann mit dem Zeigestab ist er also so Monty Python-mäßig da durch den Acker galoppiert, um mir dann zu zeigen, wie die Schlacht in welche Richtung dann gelaufen ist. Ich meine, von außen her betrachtet. Ich meine, die, ja, von außen her betrachtet. Aber gut, ich meine, das ist Großbritannien, da kannst du einen Spleen haben und
da fällst du jetzt auf, vor allem, wenn du irgendwo in Wiltshire unterwegs bist, fällst du überhaupt nicht auf. Also da muss dann schon, keine Ahnung, was
ja,
du da
machen musst. Ja, Großbritannien ist, wie gesagt, herrlich. Also ich, er hat ja, wie gesagt, das sind ja 7000 Bücher, die ich habe. Und er hat ja Leserbriefe geschrieben ohne Ende. Das waren ja so 6-7 Seiten Leserbrief. Ist ja nur noch ausdrucksweise dann immer veröffentlicht worden. Die hatten ja auch, übrigens ja auch diese Zeitschriften, die sich also mit King Arthur beziehungsweise mit Merlin dann entsprechend beschäftigen. Und da hat er eben halt dann auch entsprechend publiziert und da sieht man halt wirklich, dass es so richtig so mit Mühe und mit Liebe gemacht, so in der Mitte gefalzt und dann also da so geheftet oder mit Fadenheftung gemacht oder sowas, ja. Genauso wie ich damals eben halt dann mit meinem UFO-Report, ja, es war ja auch dann, okay, ich hatte wenigstens Kopierladen, ja, wo ich da hingegangen bin, habe ich gesagt, so, kopier mal das mal und binde das und ich habe das dann eben halt dann verschickt, ja, aber es ist halt, nee, es ist schon gut so, wie es ist.
Okay. Versuchen wir Resümee zu ziehen. 21 Jahre UFO-Behandlung auf Crop FM. Du seit über 30 Jahren eigentlich, oder?
Beschäftigst ja, mit acht, also.
Oh, gut,
mit acht,
also ja, 42 ja Jahre beschäftigst du dich sehr eingehend. Also du liest ja, bist ja eine Lesemaschine und eine Rezipiermaschine und eine Buchbesprechungsmaschine. Kann man alles auf deinem Blog nachlesen.
Der Roboter.
Naja. Was haben wir gelernt?
Ja, wir haben schon was gelernt. Also zum einen können wir sagen, das UFO-Phänomen an sich erstreckt sich durch die gesamte Geschichte. Das ist schon mal interessant. Es ist also jetzt nicht so, dass es 47 das erste UFO vom Himmel gefallen ist. Das ist schon mal interessant. Oh, der zweite Aspekt ist, dass es global ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, es ist ein Teil der amerikanischen Kultur oder dass man sagen kann, es ist ein Teil der, was weiß ich, der russischen Kultur oder der deutschen Kultur. So, man kann sagen, es ist eben halt dann global. Und wenn man dann eben halt dann also aufmerksam ist und dann also wirklich das Ganze verfolgt, kann man sagen, das UFO-Phänomen steht nicht alleine. Das UFO-Phänomen ist Bestandteil eben halt eines facettenreichen Phänomens, das eben halt dann auch Poltergeister einschließt, eben halt dann entsprechende Kryptide, paranormale Erscheinungen, was weiß ich, irgendwelche schwarzen Gestalten, schwarzen Shadow People oder ähnliches. Und dass dieses Phänomen eben halt es schafft, wie soll ich sagen, elusiv zu bleiben. Es schafft es, elusiv zu bleiben. Das heißt, wir
so wie auch
haben
alle paranormalen Phänomene. Immer
ja,
wenn man
genau,
ihnen zu nahe
genau
kommt, sind sie wieder weg. Und
ja,
dann machst
genau
du ein Foto und das ist dann
Ausnahmen,
wieder unsch-
ja. Es gibt Ausnahmen. Also wie, beispielsweise, ich habe ja schon zigmal darauf hingewiesen, aber ich stehe einfach auf diese Sichtungswelle. 1991, Juni, 21. Juni, Sonnenfinsternis, Mexiko. Ja, wo diese scheibenförmigen Objekte da über die Stadt geflogen sind und so schön aufgenommen worden sind. Es ist ein Traum. Es ist ein absoluter Traum, vor allem, also du hast dann die Referenz, du siehst das Dach, du siehst die Leute, stellenweise haben sie dann noch die Uhren dabei, um dann eben halt dann zu sehen, wie da so riesen Küchenuhren, was sich da eben halt dann auch recht lustig da macht, ja, und du merkst dann, wie da plötzlich dann die Aufregung beginnt und dann schwenkt er dann eben halt in die andere Richtung und sieht dann eben halt dann also hier dieses schöne scheibenförmige Objekt. Ich habe übrigens bei mir auf dem Blog natürlich auch einen eigenen Tag, also Mexiko 1991. Das sind also momentan alle mir greifbaren UFO-Dokumentationen, übrigens ja auch auf Deutsch mit dabei. Und man sieht dann eben mal, das ist, also das sollte man wirklich gesehen haben. Also wenn die wollen, dann können sie wirklich sehr schön auftreten und dass man also wirklich dann sagen kann, man kann es nicht anders erklären. Ja, aber es wollen sie halt nicht immer. Ja, also die ganzen Dashcams in Russland bringen irgendwie nichts. Die ganzen Handys bringen irgendwie nichts. Ich kann mich ja noch erinnern, was wir da für Diskussionen haben. Ja, das goldene Zeitalter der Ufologie beginnt. Die Leute haben, jeder hat sein Handy und man kann es jetzt fotografieren, filmen, whatever. Was jetzt aber gekommen ist, ist relativ wenig.
Viel CGI, viel Fälschungen.
Ja, es gibt aber auch gutes Zeug. Ich habe bei mir so ein Tech, also Hot Rods, ja, so Hot Rods. Und da kann man dann draufklicken und da sind dann also wirklich die interessanten Aufnahmen, wo also wirklich eine entsprechende Referenz ist, wo man halt sieht, dass das Objekt sich normal verhält. Also normalerweise, wenn gefälscht wird, fängt es meistens so an, dann fliegt es halt langsam an und dann zischt es dann immer so weg. Zwischenzeitlich müsste eigentlich jeder, der mit CGI arbeitet, wissen, dass das halt Bullshit ist. Das ist sofort als Schwindel dann zu erkennen. Ja. Aber es gibt eben halt wirklich interessante Aufnahmen. Und es gibt jetzt ja ein neues Video, das hast du ja auch verlinkt, mit so einer UFO-Sichtung 2012, die von Gerhard Gröschel und seinem Kollegen.
Ja, in Knittelfeld, aber das
Ding. Ja, in Knittelfeld, aber ich denke jetzt gerade nach, wie der Kollege jetzt heißt,
ja,
dessen Namen ich jetzt vergessen habe.
Ach Gott, er hat schon öfter da angerufen auch und ja. Eigentlich wollte ich mit ihm mal eine Sendung machen.
Wieso fand dies noch nicht statt? Er kann bestimmt jeder. Er arbeitet übrigens ja da mit diesem
T5. Er sollte sich bei mir melden schon lange, ja. aber er tut das irgendwie nicht. Aber ich schaue jetzt einfach mal nach, weil das
wäre interessant. Er arbeitet mit diesem CE5 und wäre auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner, das UFO-Phänomen mal aus einer anderen Perspektive herauszusehen.
Ah, und wir haben einen Anruf übrigens. Waldemar Czarnecki.
Jawohl.
Ja. Und er ruft an. Ist das nicht lustig? Hallo.
Ja, hallo.
Wenn man vom Teufel spricht, oder wie?
Genau.
Servus, wir haben gerade versucht, du wolltest dich bei mir melden für eine Sendung und ja.
Ja, ich weiß. Ich habe hier auch einiges an Material vorbereitet, wollte aber vorher auch einiges sozusagen ins Netz stellen, damit es nicht nur irgendwie meine Worte sind, sondern auch, was man irgendwelche Bilder oder Videos sieht. Und deswegen verzögerte sich das Ganze. Es kam natürlich auch der Sommer und die Zeit rennt zwischen den Fingern weg.
Kein Problem, wir sind zu fortgeschrittener Stunde. Was ist deine Frage oder deine Bemerkung oder was auch immer?
Ja, ich hab euch die ganze Zeit zugehört und dann hieß es, ja, wie ist denn der Kollege, der mit Gerhard Gröschel arbeitet und so. Und dann dachte ich mir, jetzt rufst du einfach an.
Okay.
Bitte, danke, dass du angerufen hast. Klasse.
Genau, du beschäftigst dich ja auch mit diesen CE5. Geschichten eigentlich, genau. Kann man sagen. Ne? Und genau. Über das werden wir mal eine Sendung machen. Ne?
Ja, genau. Das also bitte. Also diese CE5-Geschichte, das kennt man ja vom Stephen Greer. Ich habe ja vor Jahren angefangen, selber rauszubekommen, ob diese Außerirdischen da sind. Ja? Und ich habe auch zwischendurch mal hier ein bisschen schon was erzählt. Und das Ganze fing ja in England an und mit den Kornkreisen, den Crop Circles, wo ich versucht habe rauszubekommen, sind jetzt da wirklich irgendwelche authentischen kosmischen Wesen für diese schönen Gebilde zuständig oder sind das Menschen, ja? Und damals habe ich ja einfach so die Idee gehabt, dass man sich dem Ganzen irgendwie auch persönlich stellen muss. Das heißt, einfach sich mal in so einen Kornkreis stellen und dann die Frage an diese Wesen schicken. Ja, also mental schicken. Und das war bei mir das ist der Ansatz, wo sich dann auch nachher auch praktisch diese weitere Geschichte mit den Lichtkugeln entwickelt hat und so weiter. Weil letztendlich geht es nur um eins, um Kommunikation. Ja, und dass
das glaube ich auch, ja. Um das geht es immer eigentlich. Ne?
Genau.
Ja, also sehr spannend und würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht im kommenden Jahr dann mal eine Live-Sendung dazu zustande bringen.
Ja, genau. Also ich werde jetzt noch ein bisschen Material vorbereiten, dann machen wir unser Gespräch. Ich denke, dann machen wir eine Sendung, weil es gab ja die Geschichte halt mit dieser Metallscheibe, die hier auftauchte, im Zusammenhang mit dem Elobrand von Ludwiger, mit der Frage.
Wobei dieses Objekt in Knittelfeld, ich meine, es steht halt nur da, also...
Ja, genau.
Das kann jetzt auch ein, ich weiß nicht, es steht sehr statisch da. Also ich war da auch so... Am Überlegen, ist das wirklich da am Himmel oder, aber du hast es in dem Video, also deiner Meinung nach, war das wirklich am Himmel, stand halt nur da, ist halt nicht ganz schlüssig, was es war. Aber interessantes Video ist in den News verlinkt, kann man sich anschauen kann man dir ja dann auch Kommentare schreiben dazu. Und ja, du, ich freue mich dann auf unser Live-Interview im kommenden Jahr und ich würde sagen, erzähl jetzt gar nicht viel mehr. Spaß dir auf dann, für wenn wir dann wirklich sprechen und dann wirklich viel Zeit haben.
Genau. Aber eins möchte ich vielleicht noch, wenn ich hier darf, zu diesem Video vom Gerhard noch sagen.
Ja.
Wo es praktisch, ja, also das war nämlich die Geschichte, die, dass Gerhard damals nicht genau wusste, worum es sich handelt. Ist es jetzt wirklich Dreck? Ist es ein Käfer? Aber es ist unwahrscheinlich, ja. Und erst durch die Vergrößerung, durch Analysen konnte man sehen, dass da Lichter sind. Und das ist das Ausschlaggebende. Kein Käfer, kein Dreck oder sowas wird irgendwelche pulsierenden Lichter verursachen, ja.
Okay.
Und wie die Anlage überhaupt eingeschaltet wurde, dass sie überhaupt eine Aufnahme entstanden ist, das ist ja nämlich auch so eine Geschichte. Weil eigentlich ist es so, dass die Kameras in Knittelfeld in damaliger Zeit tagsüber abgestellt sind. Ja,
dass ja die schaltet sich, das erzählt er, das kann man sich alles im Video anschauen. Also die schaltet sich nur ein, und das hat auch Gerhard schon mehrfach auf Fernsehen erzählt, die schaltet sich nur ein, wenn eben irgendein Messsignal, also elektrostatisches Signal oder Magnetfeld oder ein Gravitationsfeld, das heißt eine Auslenkung passiert, dann schaltet sich das ein, hat sich eingeschalten, aber dann hat sich's ausgeschalten, weil irgendwie hat das Objekt dann keine weiteren. Aber ja, das ist natürlich schon interessant, das stimmt. Das spricht
ja, also für mich sah es also aus, als ob jemand da die Anlage benutzt hat, um sie zu sagen getriggert hat, um halt die Aufnahme zu starten.
Ja, aber leider sieht man da nicht, wie es wegfliegt. Das ist halt sehr schade.
Ja, das Ding ist, weil die Programmierung von diesem von der Überwachungsanlage war ja so, dass die halt, wenn so ein Alarm
sich irgendwann ausschaltet. Ja, genau.
Genau. Und das. Das hat sich dann abgeschaltet, deswegen ist es auch Ende mit der, ne, gibt's ja nichts anderes zu sehen. Interessant ist nur, dass kein weiteres Signal kam, um nochmal eine Aufnahme zu starten, beziehungsweise wenn man annimmt, dass UFOs irgendwelche elektromagnetischen Felder produzieren oder Gravitationsanomalien, ne, dann müsste eigentlich der Sender das wieder messen, beim Wegfliegen oder bei einem Effekt, wenn das UFO verschwindet, ne, würde man denken. Ne?
Ja, ist aber nicht passiert, leider. Ja.
Genau, das heißt, was für einen Schluss kann man daraus ziehen, dass die praktisch nicht immer diese Effekte produzieren.
Oder nur dann, wenn sie wollen. Und wie gesagt, der Link in den News heißt Tageslicht UFO 2012 Knittelfeld und darunter auch eine Sendung, eine rare Sendung, wo Gerhard Gröschel und Karl Übertrieb gemeinsam noch aufgetreten sind. Inzwischen sind sie ja ein bisschen anderer Meinung. Naja, ist halt so. Spannendes Video. Ja, danke. Und ich freue mich auf nächstes Jahr und hoffentlich eine Live-Show mit dir.
Ja, ich freue mich auch.
Ich freue mich auch.
Ich freue mich auch über deine Kommentare, wenn ich ein neues Video reinstelle.
Ja, nicht meine, aber wenn sich Leute anschauen. Ja. Achso, Vladislav hat auch kommentiert, genau.
Okay. Ja, genau. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde noch weiter ein
bisschen ausführen. Ja, und danke für die tolle Arbeit, die du leistest. Also, das muss man wirklich sagen. Also, Gerhard Gröschel und du, ihr arbeitet da wirklich ganz ausgezeichnet. Und ich freue mich also über jedes Video, das da eben mal dann kommt. Also, wirklich toll.
Ja, vielen Dank. Also ich muss auch sagen, ich arbeite auch gerne mit Gerhard, beziehungsweise in der Vergangenheit haben wir sehr intensiv gearbeitet, weil wir halt unsere Fragen hatten und unsere unterschiedlichen Ansätze. Und das war das Interessante, dass halt man verschiedene Sichtweisen, Perspektiven hat und ein Problem. Und das bereichert das. Das gibt ein besseres, größeres Bild. Und es ist immer ganz gut, wenn man sich mit Fragen der oder Punkten, Gegenthesen von den anderen, von Kollegen auseinandersetzen muss. Weil da muss man halt sich anstrengen. Ja, gut.
Okay. Danke.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, denke ich.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Schönen Abend. Ciao.
Ja, danke. Tschüss, euch auch. Tschüss.
Ja, na bitte.
Das war doch jetzt klasse. Super.
Genau. Nein, ich bin wirklich gespannt. Also, der macht auch super. Auch wieder eine ganz eigene Richtung. Mhm. Und der Waldeck, dass man seinen Namen endlich merke. Und,
ja. Heißt er nicht Waldemar?
Ach, was weiß ich. Sein YouTube-Kanal heißt also sein YouTube-Name ist jetzt Waldeck. Ich weiß es jetzt nicht.
Ach so, okay.
Vielleicht heißt er aus Waldemar. Herr Timbel, was ist denn mit seinem Namen? So. UFO-Skriptorium, es geht weiter. Wir haben heute nicht die endgültige Antwort auf alle Fragen zu UFOs liefern können, natürlich. Ganz kurz, was glaubst du, werden wir sprechen, wenn wir in 20 Jahren wieder hier sitzen? Wird es wirklich ganz gleich sein?
Ja, es wird halt immer wieder, ich meine, es wird immer wieder entsprechende Highlights geben, das wird jetzt hier abebben, weil wie gesagt einfach das System dahinter das nicht vorantreibt und einzelne Personen spielen da keine Rolle. Ansonsten hätte dann also wie gesagt die Haynes ja ganz anderes Material zur Verfügung gehabt als diese läppischen 17 Seiten, die ja so eigentlich ein Witz sind, wenn man die in Relation bringt zu dem, was wir dank der Carter-Administration, ich hatte es ja schon gesagt, über Freedom of Information Act haben, und ansonsten das Phänomen hat ja gar keine Veranlassung in irgendeiner Form. Und vor allem, wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich in dem Sinne tatsächlich einen eigenen Willen hat. Ja. Also ich meine, es kann ja durchaus sein, dass das irgendeine Art Installation, irgendeine Art Mechanismus ist, der vor tausenden von Jahren also eingestellt worden ist und das Programm läuft halt dann einfach weiter.
Künstliche Intelligenz, ja, ja. Gibt es ja, auch viele Spekulationen. Jemand hat, fragt doch schon vermehrt, behandeln wir das vielleicht noch kurz, irgendwelche neuen Erkenntnisse zu diesen sogenannten Implantaten? Wo also dann Entführungsopfer Objekte im Körper oft finden. Whitley Strieber, ganz verrückte Objekte, die sich sogar bewegt haben und wenn man versucht hat, sie zu entfernen, dann irgendwie sich wirklich bewegt haben. Also sagen sie halt dazu irgendwas Neues oder... Das ist ja auch einer dieser weirden Aspekte dieser Ecken.
Im momentan habe ich da über Implantate jetzt nichts Neues gefunden. Wenn es neue Literatur geben sollte, also wenn der jemand etwas weiß, was es da zum Nachlesen gibt, wäre ich da dankbar. Ich habe ansonsten eben halt dann, wie gesagt, die Bücher da von diesem verstorbenen Chirurgen, wie hieß der nochmal, der hat ja auch diesen einen brasilianischen Absturzfall dann untersucht.
Ein Orthopäde. Dann,
genau, wie hieß denn der nochmal, der ältere Herr?
Hieß der nicht auch der Jacobs ja auch irgendwie?
Der hat ja mit dem Daryl Sims, also mit dem Alien, hat ja auch zusammengearbeitet.
Der hat nämlich auch Whitley, glaube ich, behandelt, aber fällt mir jetzt nicht ein. Vielleicht kommt es im Chat, aber also er war ein Fußdoktor, das weiß ich, aber...
Ja, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ich habe einen Artikel über... Hab natürlich auch dazu einen Artikel geschrieben über Implantate. Also wer auf meinem Blog ist, einfach oben in der Suchleiste Implantate eingeben und dann taucht es auf. Also ich habe das Buch von ihm rezensiert.
Ja, der hat ganz viele Implantate entfernt, nehme ich auch. Das ist sehr interessant. Und Dr. Roger Lear, na bitte, danke,
Drew. Jawohl,
der Chat, man kann sich darauf verlassen.
Großartig.
Genau, Roger Lear, genau. Roger Lear, nicht Jacobs, Blödsinn. Ausblick auf UFO-Skriptorium, also wir werden natürlich, vielleicht machen wir dann im nächsten Jahr was über Seeungeheuer. Ich fände das wirklich nicht so schlecht eigentlich, also finde ich nett, die Idee, oder?
Ja, Seeungeheuer bin ich immer dabei, also wie gesagt, ist ja mein Geheimthema, kann man ja nicht sagen, weil ich ja die Artikel ja veröffentliche, aber ich habe jetzt
einige... Deine geheime Liebe sind Seeungeheuer, gib's zu.
Meine geheime Liebe war lange Zeit Bigfoot, aber Bigfoot, die Sichtungen, die sind so schablonartig schon geworden. Aber das, was mich an den Seeungeheuern fasziniert, sind da, wie gesagt, eben halt diese Sekundäreffekte, ja, dass dann da, was weiß ich, dann die Motoren ausfallen und dann taucht das Seeungeheuer auf und schwimmt wieder davon und dann springt der Motor dann wieder an. Das ist halt alles einfach herrlich.
Na gut, also vielleicht ja im nächsten Jahr ist das unser Thema, aber ich hoffe, wir werden kommendes Jahr auch wieder gemeinsam on air gehen, würde mich sehr freuen.
Ja,
und da werden wir dann einfach per Mail dann oder per Telefon dann uns das offline ausmachen. Aber Seeungeheuer klingt gut. Ausblick vielleicht ein bisschen auf UFO-Skriptorium. Eines der Themen, das du ja angehen willst, ist ja Arthur Shuttlewood, eben aus Warminster, du hast ihn schon öfter angesprochen.
Ja, richtig.
Bizarreste UFO-Fälle von 66 bis 77, meinem Lieblingsjahr, warum auch immer. Auch viel Unsichtbarkeitstech vielleicht im Spiel da, wer weiß.
Ja, und eben halt also eine Fallrecherche, die jetzt schon seit ewiger Zeit geht, wo das, ich glaube der Ort heißt Zamosch, aber es ist in Polen, es ist eine lange Geschichte, das ist jetzt zum Schluss zu lang, aber das ist eine Falluntersuchung, die läuft jetzt bei uns, glaube ich, seit eineinhalb Jahren, also da hat ein Zeuge aus Bremen, also er ist eigentlich Pole, aber hat dann in Bremen, lebt in Bremen und ist dann aber zu einer Hochzeit eben halt nach nach, ich glaube, der Ort heißt Samos, aber wahrscheinlich falsch ausgesprochen wieder. Aber da werde ich einen Artikel auf jeden Fall fertig machen, weil der interessant ist mit außerkörperlichen Erfahrungen. Und da war dann eben halt dann auch immer so eine merkwürdige Frau, so, die aussah wie eine Asiatin, die dann eben halt ihn angestarrt hat und er hatte außerkörperliche Erfahrungen. Und dann stand die eben halt dann unten und hat ihn da, als er an der Decke schwebte, eben halt dann angesehen. Und das war interessant, weil die das UFO auftauchte am Fenster. Und ich habe dann auch von dem Leser auch einen Sichtungsbericht bekommen von dessen Freundin in Bayern aus Waal. Da lief es ganz ähnlich. Also da war tauchte dann eben halt dann auch so ein Objekt, von dem aber nur die Unterseite zu sehen war. Das war so eine Kuppel und dann eben halt dann so, also wie eine umgedrehte fliegende Untertasse, wie man sich das halt vorstellt. Aber da war dann die Kuppel unten und die überflog dann das Haus. Und gut, die ganzen Sekundäreffekte waren halt dann alles in Richtung Ostfaktor. Aber den Fall aus Polen, den werden wir auf jeden Fall, da werde ich mich dran machen. Und das nächste Ziel ist dann eben halt dann, wie gesagt, das dann mit dem Missing 411 aus der Anderswelt-Perspektive, da mit Feen, Elfen, historischen Überlieferungen, das dann mal nochmal zu beleuchten. Also es wird munter weitergehen. Ich habe schon wieder drei.
Aber das Artikel. Ist ja auch ein interessantes Thema. Also das vielleicht dann doch noch mal einen dritten Teil.
Ja, es kommt darauf an, was das. Also das Buch ist ja sehr gelobt. Das Buch ist sehr gelobt worden. Ich habe es mir, wie gesagt, als Weihnachtsgeschenke dann verpacken lassen, damit ich sozusagen in der masochistischen Manier, dass ich dann noch bis zum 24. warten muss, bis ich da endlich rankomme, weil sonst hätte ich mich dann gleich wieder drüber hergemacht. Aber es wird einiges kommen. Also wenn ich da, ja, es ist schon einiges fertig. Also es wird munter weitergeschrieben. Ich habe ja keinen Fernseher in dem Sinne und da wird viel gelesen, viel geschrieben, also.
Ja, wir freuen uns alle drauf und wir freuen uns dann natürlich vor allem drauf, diese Dinge dann wieder hier live zu besprechen.
Ja.
Vielen Dank, wie immer, für deine großartigen Beiträge.
Ich habe zu danken.
Und ich.
Für die Einladung.
Ja, jederzeit gerne wieder und ich freue mich schon auf das nächste Mal im Jahr 2022.
2022,
ja. Ja, so ist es. Und wir sind 52.
Ja, das brauchst du mir nicht. Ja, ich habe sowieso schon, jetzt habe ich
wir sitzen
über drei Stunden mal keine Depression, keine Altersdepression gehabt, ja. Und es wäre jetzt wahrscheinlich den Abend so weitergegangen und jetzt schließt du so ab.
Ich nehme es zurück.
Klasse.
Ich nehme es zurück. Klasse. Es wird so sein. Und We are in it together. Schau, wir sind ja beide 1970 geboren, gar nicht weit voneinander entfernt. Ne?
Also, ja, ja.
Ich glaube, du bist ein bisschen jünger. Ne? Du bist Mai geboren.
Ja, aber das heitert mich jetzt auch nicht. Nein, das heitert mich jetzt auch nicht auf. Ja? Also, ja, nee, ich bin ja das Oktoberkind.
Ah, das Oktoberkind, ja, da bist du viel jünger. Da bist du viel jünger. Du bist ein halbes Jahr jünger. Come on,
was willst du?
Was willst du reden? Ja, echt. Okay, Vladislav, du. Toll, hat mich sehr gefreut und wir bleiben in Kontakt und schauen wir dann, dass wir einen so guten Termin finden für das kommende Jahr.
Perfekt.
Alles klar, gut, tschüss.
Ja, allen Zuhörern gute Nacht, danke für die Einladung. Ciao.
Sehr gern, ciao.
Crop FM Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Ja, und mit dieser, ich fand, sehr, sehr spannenden Show, wie immer mit Vladislav, beschließe ich auch das Jahr 2021. Das war also ein würdiger Season Final, finde ich. Und weiter geht's. Es gibt's dann. Zweimal fällt jetzt Crop FM aus und am 14. Jänner geht's weiter. 2022. Ich habe da 21 geschrieben auf meinem Zettel. Nein, es ist 2022, der 14. Jänner. Da wird es Gedanken mit Nicola geben. Nicola Wohlgemuth ist wieder mal zu Gast. Die weiße Hexe. Lover or hater. Aber wurscht ist sie eigentlich fast niemanden und das verstehe ich. Großartige Frau. Und ja, gerade in diesen Zeiten hat sie doch recht viel zu sagen. Sie hat zum Beispiel, sie war im Oktober 2019 zu Gast und sie hat damals davon gesprochen, dass dieser Virus für sie sehr künstlich ausschaut. Und siehe da, Er kam aus einem Labor. Aber okay, das wird sicher nicht unser Hauptthema sein dann. Er kam wahrscheinlich aus einem Labor. Ne? Aber Joachim, am 14.01. Nikola Wohlgemuth und wir sprechen über... Ja, ich weiß es noch gar nicht. Also ich eigentlich möchte ich einfach über ihre Welt sprechen und über die Dinge, die ihr da so begegnen und was sie gerade so beschäftigt. Also sie beschäftigt sich ja immer mit sehr, sehr spannenden Dingen und es gibt ja immer irgendwie Neuigkeiten natürlich bei ihr. Und die werden wir am 14. Jänner besprechen. Darauf freue ich mich schon sehr und bis dorthin danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum 14. Jänner 2021. Macht es gut.
It's all about the welly.